Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KenFM, die Macher. Wir melden uns heute aus dem malerischen, aber auch zum Teil leicht angeeisten Oberwiesental. Und neben mir sitzt Ulrich Hinzen. Herr Hinzen, ich grüße Sie.
Schönen guten Tag, ich grüße Sie auch.
Herr Hinzen, ich habe schon so ein Halstuch mir dazu geholt. Sie haben Ihren Schal schon weggebunden. Glauben Sie, dass das nicht voreilig war?
Ich glaube, die Sonne scheint noch bis in den nächsten 2 Stunden. Insofern kann ich mir das wahrscheinlich ersparen.
Mhm. Können Sie uns mal beschreiben, wir haben hier eine malerische Landschaft, ein relativ eisiger Wind geht inzwischen. Wo sind wir hier genau?
Also es ist genauer gesprochen Hammer unter Wiesental. Und wir befinden uns an der Emil-Riedel-Straße. Das ist am unteren Teil von Oberwiesental. Und man sieht den Kahlberg gegenüber. In Tschechisch Klinovec genannt.
Das ist die Grenze?
Das ist die Grenze oberhalb, also im Tal unten ist die Grenze. Und rechter Hand oben sieht man den Fichtelberg. Und der Fichtelberg ist so 1215 Meter hoch. Die sind also relativ ähnlich von der Höhe her. Und der eine ist tschechisch und der andere ist deutsch. Mhm.
Sie sind Unternehmer, Sie machen in Bau, sage ich mal. Und geborener Chemnitzer.
Richtig.
Zu Chemnitz können wir gleich mal was sagen. Chemnitz ist weder grau noch braun, es ist bunt.
Richtig.
Da haben Sie sich auch der Kampagne angeschlossen, um auch ein Zeichen zu setzen. Das, was an Bildern die letzten Monate präsentiert wurde, zeigt ein verzerrtes Chemnitz.
Ja, es ist erstmal sehr unschön gewesen, was stattgefunden ist mit diesem Totschlag im Prinzip, der stattgefunden hat, oder dieser Geschichte samstags, dass dann sonntags eine rechte Szene aufmarschiert ist. Das beurteile ich aufs Schärfste, das finde ich überhaupt nicht gut. Und ich habe aber schon erläutert, dass die Medien tragen natürlich dazu bei, dass viele Leute, also diese schnellen Medien, die angezogen werden, durch Informationstechnik auch. Und es sind also viele erschienen, die gar nicht zu Chemnitz gehören. Aber es gibt sicherlich auch einen Bereich, der einfach da mitläuft oder auch der rechtsradikal ist an der Stelle.
Mhm. Wir stehen hier oder sitzen hier vielmehr vor einem fantastischen Gebäude, für das Sie mitverantwortlich sind. Und es fällt auf, dass es eine für diese Region ungewöhnlich steile Wandfläche hat und dass es dunkel ist. Können Sie für Leute, die gar keine Ahnung haben und auch keine Ahnung, kurz erklären, was ist das hier hinter uns?
Das nennt sich Energetic Cube. Das ist also ein Gebäude, was ganzjährig solarversorgt ist und zwar nicht mit Photovoltaik, also nicht mit Strom, sondern mit Sonnenwärme und zu 90% sozusagen sich allein durch die Sonnenwärme versorgt und somit keine Energie von außen braucht, bis auf ein bisschen Holz noch was mit Kaminofen nachgeheizt wird.
Also Sie fangen das Sonnenlicht ein, wandelt es aber nicht in Strom um, sondern in Wärme.
Genau, wir wandeln das in Wärme um. Das heißt, wir nehmen die Sonnenwärme auf. Wir haben eine sehr hohe Effizienz dabei. Und das Wichtige ist natürlich, wenn man hier mal schaut, die Sonne ist im Winter natürlich im Tief stehend, bei 17 Grad ungefähr in der Region. Und mit dieser tiefstehenden Sonne müssen wir die Sonne eben optimal einfangen, wenn es geht, im rechten Winkel sozusagen auf die Fläche. Und deshalb auch diese steile Dach- oder Fassadenfläche, die wir haben, dass wir also im Winter optimal einfangen. Und andererseits im Sommer wenig einfangen, da brauchen wir die Wärme nicht. Und das ist, wie gesagt, die Architektur ist sozusagen wichtig für die Solarenergie und für die Beheizung des Gebäudes.
Wir sind über verschiedene Umwege zu Ihnen gekommen. Erst haben wir Erwin Thoma interviewt, den Sie ja inzwischen auch kennen. Der hat uns zu Herrn Josef Jenny gebracht, der diese Wasserspeichertanks baut. Und der hat uns zu Ihnen gebracht, denn in diesem Gebäude ist auch ein solcher Wasserspeichertank aus der Schweiz von Josef Jenny verbaut. Sieht man jetzt nicht, das ist das Tolle, aber wir werden noch einen Blick ins Haus werfen und mal gucken, wie charmant man Hütten-Style technisch, nicht Hightech, sondern sehr simple Technik so verpacken kann, dass man vor allem sagt, hey, Öl, Gas brauche ich nicht mehr. Das ist ressourcenschonend, das ist NATO-Kriege und Beschaffungskriminalität im Ölsegment durchkreuzende Politik. Wie fühlt sich das an, in so einem Haus zu wohnen?
Also es ist erstmal ein sehr angenehmes Gefühl. Man hat erstmal von vornherein keine Kosten. Man weiß auch dazu, dass man ökologisch dabei unterwegs ist. Das heißt, man braucht eben keine, sich nicht anzuschließen, eine Gasleitung oder einen Öltank einzubauen, sonst geht wirklich alles mit der Sonne. Und es ist eine relativ einfache Technik, wie Sie gesagt haben. Simple Technik, wir sagen dazu Low-Tech eigentlich. Man muss natürlich geschickt gestalten. Das Wichtige ist dabei, dass man die Architektur, die Solararchitektur verbindet mit der Technik. Das ist einfach die entscheidende Voraussetzung, dass es funktioniert. Wir nennen das einfach solares Bauen. Und das ist so die Grundlage dessen, was wir auf dem Sektor auch tun. Wobei dieses Projekt so eine Art Pilotprojekt gewesen ist für uns, zu zeigen, dass es in den Bergen funktioniert und vielleicht sogar besonders funktioniert. Mhm. Weil wir hier eine Situation haben, wo die Mehrzahl der Anwohner logischerweise bis Ende Juni heizen muss und spätestens im September wieder anfängt, wieder zu heizen. Das heißt, wir haben zwei Monate, wo man wenig heizen muss, vielleicht nur Warmwasser bereiten muss. Der Rest wird geheizt hier im Oberwiesental. Mhm. Und auch der ist ein Grund, dass man merkt, man kann hier oben noch viel mehr erreichen damit, weil wir, wie gesagt, eben fast das ganze Jahr heizen müssen hier.
Wir sind hier auf 900 Meter und hier schneit es dann auch mal. Das kann man so sagen, oder?
Hier gibt es bis 2 Meter Schnee. Also auf dem Fichtelberg oben hat man noch schon mehr gemessen, bis 2,5 bis 3 Meter Schnee. Aber hier kann es richtig kalt werden, bis minus 20, minus 25 Grad. Das habe ich selbst schon erlebt. Und wie gesagt, auch so viel Schnee, dass man, wie gesagt, das hier außen ist, gar nicht mehr sieht, sondern dass es alles im Schnee verschwunden ist. Mhm.
Sie haben trotzdem einen kleinen Ofen drin. Warum?
Das ist ein Kaminofen mit Wärmetauscher. Das heißt, das Haus ist ja nicht ständig bewohnt, es wird beheizt sozusagen, aber nicht ständig bewohnt. Es dient ja als Ferienhaus sozusagen. Und wenn wir also ankommen und es ist trotzdem noch warm hier in der Zeit, was ja immer durch die Solarwärme da ist, können wir aber nachheizen jederzeit. Also können, wenn wir 4 Wochen mal keine Sonne scheint, dann ist die Temperatur im Haus vielleicht um die 20 Grad. Wir möchten vielleicht 24 Grad haben, dann heizen wir dem Kaminofen nach. Davon gehen etwa 30% in die Raumwärme ab und der Rest wird quasi auf den Solarspeicher geladen, dass der noch mit aufgeladen wird für Warmwasser noch mal zusätzlich. Mhm. Also eine Art Sicherheitsgeschichte und Sicherheitssystem für das Haus sozusagen.
Ich habe vorhin den Speicher gesucht, aber der ist geschickt versteckt im Haus selber. Also da ist jetzt nicht irgendwie so ein ekliger Tank, den man sieht, sondern er ist so geschickt versteckt, dass man es gar nicht merkt. Drumherum das Treppenhaus, könnte man sagen. Und der Tank fasst ja doch einige tausend Liter und ich habe das unten wirklich abgelesen. Sie können mir bestätigen, dass das wirklich stimmt. Der gesamte Tank hat 80 Grad.
Mhm. Also wir haben natürlich keine schlechte Jahreszeit gehabt bis jetzt und wir hatten auch viel Sonne, aber so ein Tank hält normalerweise etwa zwischen 14 Tagen und 4 Wochen die Wärme sozusagen. Der Tank hat 12 Kubikmeter, sprich 12.000 Liter. Es ist ein Tank, wie gesagt, von Josef Jenny aus der Schweiz und wir können damit eben das Haus inklusive dessen, was wir getan haben an Dämmung in der gleichen Mehr, wobei wir sehr vernünftig dämmen, wir haben also mit Seegras gedämmt zum Beispiel, auch was Besonderes hier an der Stelle, können wir das Haus ganzjährig versorgen.
Kommen wir noch darauf, dass Sie darauf achten, dass Sie eben nicht nur Low-Tech produzieren, sondern eben auch, was es an natürlichen Dämmstoffen gibt, vielleicht auch wiederentdecken und sie eben auch in den Bau mit einbringen. Dass wir heute hier so sitzen und Sie sagen, Ihr Unternehmen, das läuft ganz gut, ich glaube, Sie haben über 50 Mitarbeiter, das war ja, als Sie angefangen haben, 1990 das Unternehmen zu gründen, nicht absehbar. Wo sind die letzten 28 Jahre hin?
Ja, also ein bisschen was sieht man in den Haaren natürlich, sind weniger geworden, ne? Das ist leider so. Und ein bisschen grauer geworden, aber die 25 Jahre waren, oder 28 Jahre waren spannend. Die waren am Anfang geprägt von einem Bauboom, sage ich mal, mit einer interessanten Entwicklung. Aber schon Ende der 90er Jahre ist dieser Bauboom eingebrochen aufgrund der Überförderung sozusagen, die auch da war mit Sonder-AFA und dergleichen mehr. Und um 2000 rum gab es so richtig eine Krise im ostdeutschen Baugewerbe. Und in der Zeit haben wir darüber nachgedacht, wie machen wir uns unabhängig, wie entwickeln wir Dinge, die uns zukunftsfähig machen und nicht abhängig machen von Auftraggebern, die vielleicht nicht alles bezahlen wollen, die vielleicht auch Mängel vorschieben, um nicht zu bezahlen oder eben andere viele Gründe, die man sozusagen gegeben hat zum Ende der ganzen Krise. Und insofern ist damals der Gedanke aufgekommen, wie bauen wir oder wie entwickeln wir neue Häuser, die sich autark versorgen sozusagen.
Mhm. Also auch eine eigene Architektur entwickeln, die sogenannte Solararchitektur, wie Sie sie nennen. Im Grunde ist das auch sich erinnern, wie man mal auch gebaut hat. Wenn wir uns erinnern, Landwirte zum Beispiel haben früher ihre Gärten, die hinter ihren Bauernhöfen waren, ja nach der Sonne ausgerichtet, diese Sonnenfallen. Mhm. Im Grunde ist das die moderne Interpretation der Sonnenfalle.
Ja, eigentlich schon. Wir gucken ganz einfach auch mit der Fläche. Natürlich sagt man normalerweise, dass man nach Süden ausgerichtet. Zum Winkel habe ich schon was gesagt. Aber selbst hier haben wir den Winkel nicht genau nach Süden gestellt, weil wir genau wissen, wir haben hier Nebel in der Region, also Morgennebel. Das heißt, wir haben das Haus so 15 Grad nach Westen gedreht, weil wir wissen, wir haben im Winter häufig Morgennebel. Im Winter ist die entscheidende Situation für die Solarenergie.
Da muss das Haus seine Power haben.
Da wird das gedreht werden bis zu 15 Grad. Wir wissen, nachmittags kommt hier mehr Sonne an und ist gut gelegen. Deshalb wird das vermessen vorneweg auch, wie wir
was
bauen.
Okay, das heißt, bevor Sie ein Haus irgendwo hinstellen, schauen Sie sich an, was da regional gegeben ist. Und nochmal für alle, die es noch nicht verstanden haben, entscheidend ist, dass das Haus seine maximale Leistung im Winter bringt.
Richtig. Im Sommer haben wir alle genug Wärme, sage ich mal. Die meisten Anlagen, die so gebaut werden, da mit 45 Grad Dachneigung, die überhitzen im Sommer. Das ist nicht optimal gelöst bisher. Da gibt es aber Lösungen für, indem man andere Speicher baut, anderes Speichermanagement macht. Und das Wichtige ist, jedes Haus, was wir planen sozusagen, ob das hier ist oder in anderen Orten in Deutschland, wird eine Solaranalyse durchgeführt. Das heißt, wir kommen hin mit einem Messgerät, was sozusagen den Horizont misst. Welche Einstrahlung habe ich? Gibt es Bäume, die vielleicht Verschattung bringen? Das wird genau ausgewertet. Wir können danach genau sagen, von dem Standardhaus X, was wir vielleicht entwickelt haben, wir haben einen Deckungsgrad von 80%, 90%, 95%.
Wie groß ist dieses Gebäude? Also wie viel Wohnfläche bietet es?
Das hat 110 Quadratmeter etwa.
Das heißt, zu viert kann man locker da drin wohnen?
Problemlos.
Ich habe gesehen, da gibt es auch so Absperrgitter für kleinere Kinder. Das heißt, sie haben es auch mit Enkelkindern zu tun oder so.
Es gibt auch noch Schlaflager sozusagen, wo man mehrere Kinder unterbringen kann. Es gibt also insgesamt zwei Schlafzimmer mit jeweils ein Doppelbett und dann gibt es noch ein Schlaflager, wo man bis zu vier Kindern unterbringen kann sozusagen. Mhm.
Und dann haben Sie sehr viel mit Sichtbeton gearbeitet und dann auch zum Teil mit Holz verkleidet. Warum dieser Materialmix?
Ja, es ist eine gute Kombination. Wir stecken ja hier ein bisschen im Berg drin. Das heißt, dort sind wir natürlich mit Beton besser aufgehoben als mit anderen Werkstoffen. Das ist einfach eine Sicherheit und dann, wie gesagt, auch optisch ist es natürlich eine schöner Kontrast. Und es fängt unten bis mit Holz an und oben im Obergeschoss ist dann alles Holz zusammen. Also eine Mischung aus Sichtbeton und Holz. Und wir finden es architektonisch aus unserer Sicht recht gelungen. Ist natürlich auch Geschmackssache.
Mir gefällt es sehr gut. Es hat, designerisch holt es mich ab, würde ich mal sagen. Worauf sitzen wir denn hier?
Das sind Gabionen, heißen diese Steinkörbe. Und wir haben jetzt sehr viel Steine aus der Erde rausgebuddelt, sage ich mal, beim Aushub. Und ehe wir die irgendwo vielleicht entsorgen lassen, haben wir gesagt, wir bauen die Steinkörbe auf. Wir wollen keine betonierten Mauern haben, sondern im Außenbereich soll alles möglichst offen bleiben. Wir haben entsprechendes kleine Tierchen, die sich auch hier entsprechend aufhalten können. Da oben sind immer dann auch Vögel, die da nisten. Also es ist ökologisch sinnvoll.
Das heißt, Sie gucken eben auch, dass wenn Sie vor Ort bauen, dass Sie eben mit der Natur arbeiten, nicht gegen, dass das Haus kein Fremdkörper ist.
Ja.
Als Sie das hier hingestellt haben, was war denn hier vorher?
Das war grüne Wiese gewesen. Es war grüne Wiese, wurde im Jahr zweimal gemäht. Das ist so die Vorschrift für diese Wiesen hier sozusagen. Die sind also mit Kräutern bewachsen im Sommer und also sehr schön eigentlich und ja, nicht weiter genutzt. Aber es ist Bauland hier sozusagen gewesen.
Wir haben wirklich einen tollen Blick. Wir sehen da drüben ja auch eine Skischanze und dann auch das Grenzgebiet. Man braucht drei Minuten, glaube ich, um auf die andere Seite zu kommen. Ne?
Ja, fünf Minuten oder 10 Minuten. Also mit dem Fahrzeug sind es 3 Minuten von hier aus.
70 Kilometer bis Chemnitz. Wie weit nach Karlsbad?
Karlsbad 25 Minuten, 25 Kilometer ungefähr.
Und die Region ist ja eigentlich wunderbar, um auch hier Freizeitaktivitäten zu betreiben.
Also das ist das, was uns auch gereizt hat hier oben. Man hat eben ein sicheres Skigebiet, sage ich mal, sowohl für Langlauf als Abfahrtslauf, also Touren gehen. Man kann alles hier oben machen. Und im Sommer kann man fantastisch, wenn man eben Mountainbiken mag, Mountainbike fahren hier oben. Man kann spazieren gehen, Pilze sammeln. Also es ist für alles gegeben.
Das ist ein Neubau, der, sage ich mal, Ihren und auch meinen Geschmack trifft. Aber das finde ich besonders spannend bei der Firma, der Sie vorstehen, die sich gegründet hat, Faser, dass Sie sich vor allem auch bemühen, Altbauten, davon gibt es eine ganze Menge in Deutschland, dass man die nicht abreißen muss, sondern sagt, okay, wie kann man Altbauten fit für die Zukunft machen, indem man sagt, kann man die nicht irgendwie energiesparend umbauen, ohne dass sie ihre Fassade komplett verändern. Finde ich besonders spannend. Aber lassen Sie uns zurückgehen ins Jahr 1990, als die Firma Faser gegründet wurde. Ich habe ein Bild auf Ihrer Homepage gesehen, da sieht man eine ziemlich abgerockte Garage mit so einem kleinen Schild.
Okay.
Und Sie waren, glaube ich, 3 Mitarbeiter.
Ja, richtig.
Wie kam es dazu, dass Sie gesagt haben, ich mache jetzt Faser? Was heißt denn das überhaupt?
Also ich bin damals, 1990, war ich noch in Nähe von Wiesbaden im Taunus tätig gewesen und ich bin, wie gesagt, 10 Jahre vor der Wende bin ich quasi weg aus Deutschland, aus Ostdeutschland und mein Bruder besuchte mich das erste Mal nach der Wende dann wieder im Taunus und da haben wir uns unterhalten, haben gesagt, wir kommen beide aus einer Unternehmerfamilie und haben gesagt, wir müssen irgendwas gemeinsam machen und dann bin ich irgendwann selbst nach Chemnitz gefahren, habe mir das angeguckt, mein erster Eindruck war natürlich gewesen, sieht alles recht grau aus und da haben wir entschieden, wir gründen eine Firma, die sich mit Fassadensanierung beschäftigt, daher auch der Name. Und dann haben wir so schrittweise angefangen, was weiß ich, wir haben Geräte gekauft, die Fassaden reinigen, Mittel gekauft, die Versiegelung dann machen können, Hydrophobierung, wie man sagt, dass es also gegen Regen geschützt wird danach wieder. Und so haben wir uns entwickelt sozusagen relativ schnell in den ersten 2-3 Jahren zu einer als Fassadenreinigungsgesellschaft, als auch, wie gesagt, zu einem Bauunternehmen dann schrittweise, weil das einfach nachgefragt wurde. Mhm. Bis wir dann auch angefangen haben, Gebäude, Einfamilienhäuser zu bauen oder ganze Eigentumswohnanlagen zu bauen. Das war so der nächste Schritt dann. Das ging aber relativ rasch, sage ich mal. Die ersten Jahre waren spannend, aufregend. Und das lief so bis 96 recht vernünftig, sage ich mal. Ja. Mhm.
Wie viele Mitarbeiter hat Faser heute?
Wir haben heute knapp 60 Mitarbeiter.
Ist doch eine ganze Menge.
Ja. Ist okay, ja.
Die kennen Sie aber alle noch namentlich?
Ja, sicher, ja. Keine Frage.
Und können Sie mal sagen, was machen Sie alles? Sie bauen ja nicht nur Neubauten, Sie sanieren nicht nur alte Gebäude, Sie machen ja weit mehr, Sie haben ja auch einige Patente. Was machen Sie?
Also wenn man was Neues entwickelt, braucht man natürlich Geld dazu, sage ich mal. Und der Gedanke damals, wie gesagt, diesen Haustypus Energetikhaus, aktiv Sonnenhaus, wie wir heute sagen, zu entwickeln, das kostet natürlich auch Geld und Sie brauchen natürlich ein laufendes Geschäft, weil 2000 hat Ihnen keine Bank, ein Bauern eben Geld gegeben für eine Entwicklung. Das wäre völlig absurd gewesen. Und wir haben einfach ein zweites Gebiet noch, wir waren im Rohbau unterwegs, im Hochbau unterwegs und wir haben parallel zum Ingenieurbau sozusagen bemüht, da ins Geschäft zu kommen, auch sehr erfolgreich mittlerweile. Und das heißt, wir bauen Brücken, wir sind viel im Lärmschutz unterwegs und diese Dinge beschäftigen uns zu 60%, kann man sagen. Und mittlerweile sind 40% ist solares Bauen bei uns, kann man sagen, die Größenordnung, wo wir, wie gesagt, sowohl Einfamilienhäuser erstellen, als auch Wohnanlagen, als auch Eigentumswohnanlagen und Mehrfamilienhäuser und Sanierung natürlich auch. Mhm.
Sie sind ja auch im Bereich Denkmalschutz ausgezeichnet worden. Ich glaube, 1994 war das.
Ja.
Wofür?
Das war eine Fassade, die wir in Chemnitz bei einem Gründerzeithaus quasi hergestellt haben oder wiederhergestellt haben, also restauriert haben. Und dafür wurden wir damals ausgezeichnet.
Mhm. 2006 gab es auch einen Preis.
2006 gab es den Umweltpreis in Sachsen sozusagen. Ich muss das mal überlegen, es gibt schon ein paar bei uns.
Ja.
Umweltpreis in Sachsen. Und später gab es auch einen Solarpreis noch dazu. Das war das sogenannte Energetikhaus 100, wie gesagt, der Prototyp dessen, was wir hier dann später noch verwirklicht haben.
Das ist also schon die modifizierte Version?
Das ist eine Weiterentwicklung sozusagen schon. Und ja, das war wie das erste Haus ist 2005, 2006 entstanden. Und das war halt ein anderes, das war das erste Highlight sozusagen auf dem Weg.
Mhm. Bringen Sie für sich noch zusammen, an wie viele Objekte Sie hingestellt haben, wie viele Sie saniert haben? Oder brauchen Sie da dann auch schon einen Chip und einen Speicher, um nachzuschauen?
Nee, also so ganz genau nicht. Aber wir wissen, dass wir etwa um die 80 Neubauten gebaut haben mit solarer Beheizung sozusagen. Und wir haben etwa so in Größenordnung um die 15 Häuser, die wir sanierungstechnisch erstellt haben und dergleichen mehr. Also sind wir knapp bei 100 Objekten, die wir insgesamt gemacht haben.
Mhm. Auch in Chemnitz haben Sie ja doch maßgeblich dazu beigetragen, dass die Stadt ihr Gesicht ändert. Was ist ein Projekt, auf das Sie besonders stolz sind?
Ja, eigentlich sind es drei Dinge, würde ich sagen. Das eine ist, wir haben ein Solarareal geschaffen. Das ist im sogenannten Rabensteiner Gebiet. Rittergut Rabenstein ist das. Das ist ein sehr schönes Areal. Dort haben wir ein Areal mit Solarhäusern hingestellt, insgesamt sind 17 Stück an der Zahl. Das war damals auch völlig neu gewesen, angefangen mit einem Musterhaus und weiteren Häusern dazu. Das ist ein der größeren Projekte in Chemnitz. Dann haben wir jetzt aktuell sozusagen, gerade bauen wir eine Eigentumswohnanlage mit insgesamt 3000 Quadratmetern, die auch wieder solar versorgt wird. Das ist schon eine relativ große Nummer für uns, muss ich sagen. Da sind wir auch sehr stolz, weil die Architektur auch sehr gelungen ist, die gemeinsam mit Planern aus Chemnitz entwickelt haben. Und dann ist natürlich ganz wichtig, dass wir uns um Gründerzeithäuser gekümmert haben, weil der Hauptbestand an Gebäuden in Deutschland liegt bei 96%. Der Altbestand 96% ja. Und Neubauten sind nur 4%. Das heißt, wenn wir unseren Markt erweitern wollen mit solaren Bauen, müssen wir in den Bestand hinein. Und der Bestand ist, wie gesagt, sind bei uns in Chemnitz natürlich Gründerzeithäuser. Und da haben wir, wie gesagt, in den letzten Jahren quasi diese Häuser auch erworben dann und haben das schrittweise saniert mit großen Speichern, wie wir sie auch hier ähnlich drin haben. Und haben auch versucht, wir haben es auch geschafft, die Fassaden sind völlig denkmalgerecht saniert, die Häuser innen drin auch denkmalgerecht. Das Einzige, was wir gemacht haben, sind also Speicher eingefügt haben und auf den vorhandenen Dächern, die nach Süden rausgehen und nicht fassadenrelevant sind, die haben wir quasi mit Solarkollektoren belegt und integriert, auch so, dass möglichst viel Fläche entsteht, optimal entsteht. Und damit erreichen wir Deckungsgrade bis 80-85%.
Mhm. Da möchte ich mit Ihnen ins Detail gehen. Wir haben, bevor wir uns hierher begeben haben, ja auch eine Baustelle besichtigt, mhm, von der Sie gerade gesprochen haben. Wir haben da auch vom Balkon runter gefilmt, von außen die Gebäude gefilmt. Und wir sehen immer, dass man sowohl sehr steile Flächen verkleiden kann oder steile Flächen schaffen kann, aber auch klassische Wände, mhm, mit diesen schwarzen Paneelen verkleiden, mhm, kann. Das ist das, wovon Sie gerade gesprochen haben. Sind das Neubauten, sind das Altbauten? Was ist das für eine Anlage konkret?
Also das, was Sie sich als erstes angeschaut haben, ist, wie gesagt, sind Neubauten alles sozusagen. Das sind sogenannte Stadthäuser dazu, mhm, die sozusagen eine Hausbreite haben von ca. 6 Metern und bis zu maximal 8 Meter, glaube ich, 8 bis 10 Meter. Und die haben wir versucht, architektonisch, wie gesagt, mit dieser entsprechenden Schräge auszustatten, in der Fassade oder im Dachbereich, wie hier auch. Und die erreichen immerhin, das ist so eine Entwicklung gewesen in dem Prozess des Bauens am Schlossgebiet dort auch, sodass wir auf 80% solare Deckung kommen. Also das heißt, ganzjährig können wir 80% Solar decken für diese Gebäude, der Rest sind Pelletheizung. Und insofern ist das auch eine recht gelungene Geschichte, weil es architektonisch aus unserer Sicht auch sehr gelungen ist.
Aber Hinzen, wenn Sie von 80% bei solchen Gebäuden sprechen, die Sie hier nicht, wo Sie nicht den Platz hatten, den in jede Richtung auszurichten, weil der Platz war ja vorgegeben, hier hatten Sie mehr Möglichkeiten, das ist doch eine enorme Zahl. 80%.
Das ist wirklich viel und wie gesagt, wir haben mal angefangen mit unter 50% in dem Bereich, weil wir eben auch nicht so weit waren damals, die Kollektoren waren nicht so weit, die es damals am Markt gab. Und das sind so einfach Entwicklungsschritte, die dann dazugekommen sind und natürlich auch das ganze Speichermanagement, was wir weiterentwickelt haben. Das sind Dinge, die wichtig sind, um das eben diese möglichen hohen Deckungsgrade zu erreichen.
Sie haben ja auch eine eigene Zimmerei, das heißt, Sie machen sehr viele Dinge praktisch fast schlüsselfertig.
Also wir leisten im Prinzip den Rohbau in aller Regel. Dann sind wir im Zimmereibereich unterwegs, das heißt, wir stellen auch Dachstühle, sage ich mal, oder sanieren auch alte Dachstühle im Prinzip und alte Deckensysteme.
Wenn es sich um denkmalgeschützte Gebäude handelt.
Zum Beispiel dann, ja, okay. Genau. Und dann haben wir den Bereich Solaris bauen, wo wir, wie gesagt, eigentlich auf das Engineering schauen, dass wir das Engineering entwickeln und das decken wir quasi komplett ab. Alles andere erwerben wir, kaufen wir zu sozusagen durch Nachunternehmer, die uns dann die entsprechende Inneneinrichtung bringen, was alles sein muss, Heizung, Lüftung, Sanitär, was gebraucht wird. Mhm.
Aber Herr Hinzen, lassen Sie uns nochmal auf eine Zahl kommen, die Sie gerade schon mal genannt haben. Wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen, von nachhaltigem Bauen sprechen, dann ist das Nachhaltigste im Moment letztendlich das, was wir schon haben, zukunftsgerecht zu gestalten und nachhaltig, also nachzubessern, sage ich mal. Mhm. Wenn man das früher schon gekonnt hätte, ja, oder gewusst hätte oder gedacht, sich darüber Gedanken gemacht, hätte man es vielleicht auch schon gekonnt. Also wie viel Prozent der in Deutschland anstehenden Immobilien sind praktisch alte Immobilien?
Es sind 96% etwa.
Wir haben 96%, die man theoretisch angehen
könnte.
Die man
anfassen könnte, wenn sie einigermaßen ausgerichtet sind. Aber Sie können davon ausgehen, wenn Sie ein Karree betrachten, wie wir es in vielen Städten haben, sage ich mal, mindestens 50% davon sind sozusagen sonnenbeschienen. Der Rest ist nicht so günstig, weil es Ost-West ist vielleicht, aber auch da kann man was tun.
Mhm. Erklären Sie mal, wie geht das? Wie funktioniert das? Wird das Gebäude aufgerissen? Wird es erst teilzerstört? Oder wie läuft das?
Also, wenn es jetzt Gebäude sind, die sowieso eine Generalsanierung brauchen, dann lässt sich das natürlich relativ leicht machen, indem man von Anfang an sagt, okay, ich sortiere jetzt mal den Speicher dort ein, wo ich ihn haben möchte, auch von der Größe her, wie ich ihn haben möchte. Und ich sortiere ihn auch so ein, dass in die Architektur hineinpasst. Mhm. Wenn wir jetzt Gebäude haben, die nur eine Teilsanierung brauchen, gehen wir natürlich anders ran und überlegen, wo wir können den Speicher unterbringen. Es gibt ja nicht nur Stahlspeicher, es gibt auch Speicher, die man im Keller unterbringen kann, die man also in Einzelteilen in den Keller transportieren kann.
Und dort zusammenschweißen?
Dort zusammen. Das sind dann GFK-Speicher, also das sind Kunststoffe, die man einsetzen kann, die man also jede Tür durchbringt. Da gibt es Möglichkeiten. Mhm. Dann kriegt man vielleicht nicht den so hohen Solarendeckungsgrad hin, und man kriegt eine ganze Menge damit geregelt. Mhm. Also es gibt da immer Lösungen dafür. Man muss einfach schauen, was findet man vor. Und selbst ein Kellerraum kann völlig geeignet sein, um dort ein Speichervolumen unterzubringen von 20, 30 Kubikmetern.
Mhm. Wer sich für die Speichertechnik selber interessiert, vor allem wie das gebaut wird, das sind ja Jenny-Speicher, die Sie meistens verbauen, kann sich den Beitrag von Die Macher mit Josef Jenny angucken. Kann er ganz genau sehen, wie wir uns mit diesem Schweizer Pionier unterhalten, der da auch einiges geleistet hat. Aber lassen Sie uns gerade über Herrn Jenny sprechen. Wie sind Sie denn zusammengekommen?
Das war eigentlich ein Zufall. Wie wir angefangen haben, dieses erste Energetikhaus zu entwickeln, waren wir mit Partnern unterwegs aus Freiberg und die hatten einen Kontakt zu dem Herrn Jenny schon gehabt. Und dann erfuhren wir das erste Mal, dass Herr Jenny auch schon ein Sonnenhaus gebaut hatte mit einem Deckungsgrad von 100%. Ja. Und irgendwann hat er uns eingeladen, sind wir in die Schweiz gefahren, haben uns das angeguckt und haben gesagt, okay, den Speicher sollte man da kaufen und sollten mit dem Speicher anfangen. Und das hat sich auch bewahrheitet. Wir haben, wie gesagt, bei ihm über 80, 90 Speicher bisher gekauft.
Mhm. Er hat sogar
Großspeicher
wohl gemacht. Ja, er hat auch Speicher nach Nordkorea geliefert. Das ist der Wahnsinn. Können Sie mal für alle, die das noch nicht verstanden haben, erklären, wie speichert denn dieser von Jenny gelieferte Speicher die Energie, die hier anfällt durch die Sonne und eingefangen wird?
Also die Frage wäre natürlich besser an meine Ingenieure, unsere Solaringenieure, aber so grundsätzlich kann ich Ihnen natürlich erläutern, ohne ins Detail zu gehen, weil das ja auch mittlerweile relativ anspruchsvoll ist, was wir da machen. Aber das System Jenny beruht darauf, dass er mit seinen Speichern immer die Energie, die wir draußen auffangen können, temperaturmäßig dort einlädt, wo sie am effizientesten ist.
Also da, wo das Wasser am kältesten ist?
Dort, wo das Wasser am kältesten ist, wo sie gerade auch gebraucht wird. Also der Jenny-Speicher achtet immer darauf, dass er oben eine heiße Zone hat für die Warmwasserbereitung und dass er den anderen Bereich so weit füllen kann, dass wir also immer möglichst viel Energie haben.
Die Idee dahinter, kaltes Wasser kann natürlich mehr Energie aufnehmen als heißes Wasser, weil irgendwann fängt es an zu kochen.
Ja, das genau. Und ich kriege den Speicher auch komplett vollgeladen.
Diese Flächen sind schwarz, das zieht natürlich das Sonnenlicht an, das weiß jeder, der ein schwarzes Auto fährt. Und wie kommt jetzt diese aufgeladene Hitze über die Metallpaneele, wie kommt das jetzt in den Speicher rein?
Also diese schwarzen oder dunkelblauen Solarkollektoren, die haben quasi glatte Flächen, die sind beschichtet auch nochmal. Das heißt, sie nehmen erstmal die Wärme auf und über eingepresste Rohre, das ist das System, was wir hier verwendet haben auch, über eingepresste Rohre wird über ein Wasser-Glykol-Gemisch, dass die Energie sozusagen in den Speicher transportiert und lädt sich dort über einen Wärmetauscher in dem Speicher ab.
Also eine Metallschlange, die durch das Wasser durchläuft, ohne in Kontakt zu sein mit dem Wasser.
Korrekt.
Und Sie nehmen dieses Wasser-Glykol-Gemisch, weil das auch nicht friert.
Richtig, man muss ja im Winter, darf das ja nicht, kann keine Schwierigkeiten auftreten. Das heißt, wir haben ein Gemisch von 50%, 50-50 etwa hier.
Mhm. Also das, was man so aus der Autowaschanlage
kennt. Auto kennen, im
oder Prinzip. Manchmal auch aus dem schlechten Wein.
Da passt nicht so rein, ja genau. Aber genau, da kann ich, genau, gefriert noch später, sag ich mal.
Richtig. Wie heiß wird denn so eine Fläche?
Sie erzielen hier Temperaturen bis 120 Grad, 130 Grad, wenn es normal läuft im Sommer. Mhm. Im Winter erreichen die so bis 70 Grad.
Und das reicht, wie wir gerade gesehen haben, um diesen das riesigen Speicher
völlig aus. Ja.
Völlig aus.
Ja, ja.
Ist das Ganze wartungsintensiv?
Eigentlich nicht. Man hat eine jährliche Wartung, wo man mal nachschaut, ob die Flüssigkeit, wie im Auto, ob die noch angepasst werden muss vom pH-Wert oder sowas. Ansonsten guckt man auf die Manometer mal. Das ist aber kein großer Aufwand, dass man Wasser nachfüllen muss an der Stelle vielleicht irgendwo. Aber es gibt keine, wir machen einen Service im Prinzip in der Regel mit unseren Kunden und Bauherren, dass wir anbieten, dass wir sie elektronisch mit uns vernetzen, sodass wir auf ihr System schauen können. Und wer das möchte, dann gucken wir einfach nach, monatlich einmal oder wöchentlich einmal, je nach Vereinbarung, und gucken, ob alles gerade läuft, sozusagen, wie wir es brauchen. Und können auch jederzeit von unserem Terminal aus in Chemnitz von der Faser AG, können wir auch Einstellungen vornehmen. Wenn wir sehen, dass irgendwas nicht so läuft, wie es sein sollte, können wir sofort reagieren.
Das heißt, Service wird da geboten?
Wir hatten vor Jahren nämlich den Aufwand, dass wir dann Häuser in 600 Kilometer entfernt hatten am Bodensee und dann am Bodensee fahren mussten, um irgendwas zu regeln dann sozusagen. Und das haben wir einfach abgeschafft, indem wir jetzt direkten Zugriff haben in Abstimmung mit dem Bauherrn und sagen dann, okay, wir regeln das von hier aus und gucken sofort nach und können reagieren.
Herr Hinzen, lassen Sie uns mal die Leute ansprechen, die über eine alte Immobilie verfügen und sagen, okay, die Heizkosten und was das Erdgas angeht, das wird in Zukunft teurer, ganz klar, weil es geht zur Neige. Ich interessiere mich dafür. Können Sie dem mal erklären, was müssen die denn jetzt eigentlich machen, wenn Sie sagen, müssen das Dach abreißen oder wie würde das aussehen? Also einem schönen alten Gebäude von 1920.
Also wer über sowas nachdenkt, der kann einfach, der sollte einzelne Solaranalyse machen als erstes. Sollte darüber nachdenken, wie sein Haus steht, ob er genügend Sonneneinstrahlung hat, ob er nach Süden, Südwesten, Südosten ausgerichtet ist. Das kann man dann relativ leicht vermessen. Und man kann anhand der Wohnfläche und anhand einer Solaranalyse relativ schnell sagen, ob sich das lohnt sozusagen. Mhm. Wir haben, wie gesagt, so drei solcher Häuser saniert nebeneinander, die also sogenannten Gründerzeithäuser. Und wir haben jetzt gerade vor wenigen Tagen die Ergebnisse bekommen, wie viel Energie verbraucht wurde bei so einem alten Gebäude. Und das waren auf das Jahr runtergebrochen pro Quadratmeter mit dieser Solaranlage 25 Cent pro Quadratmeter muss der Mieter quasi aufwenden für Wärme.
Mhm. 25 Cent?
25 Cent. Und wenn Sie das vergleichen mit den normalen Aufwendungen, die ich habe für ein normales Haus, da liegt das bei 1 Euro, 1,10 Euro ungefähr, die ich brauche pro Quadratmeter und Monat und Jahr. Mhm. Das heißt, wir sind bei 80, 75, 80, 90%, die wir quasi an Energie sparen könnten. Das heißt, man kann mit einem guten Management, mit einem guten thermischen Management und Solarmanagement kann man um die 80% erzielen im Altbau sogar.
Und wie viel Geld man damit spart, hängt ganz stark davon ab, was Gas- und Ölpreise machen?
Das sowieso. Also diese Ergebnisse, die ich jetzt genannt habe, die gehen sogar zurück auf vor 2 Jahren sozusagen. Mittlerweile sind die Gas- und Ölpreise gestiegen. Das wird also eher noch teurer werden mittlerweile. Das heißt, der Effekt wird noch größer sozusagen, den wir damit erzielen können.
Mhm. Aber lassen Sie uns mal konkret werden. Also angenommen, ich sage, okay, ich entscheide mich. Dann wird ja ein Teil des Daches wohl geöffnet, wenn ich ein etwas größeres Haus habe, wo ein größerer Tank rein muss, den ich nicht durch die Tür bringe. Wie wird das gemacht?
Also wenn es der Fall ist, wir setzen einen Speicher rein, dann muss das Dach an den Bereich geöffnet werden. Idealerweise geht natürlich dran, wenn man im Dach so und sowas zu tun hat, wenn das Dach vielleicht auch fällig ist von der, also wenn die Heizung gemacht werden muss beispielsweise oder wenn die Heizung auch dran ist, dass sie ausgetauscht werden muss. Dann
oder man noch was draufsetzen möchte als?
Genau, oder man muss was draufsetzen, dann wird das Dach im Prinzip geöffnet. Man muss dann natürlich Platz schaffen im Gesamtgebäude und schauen, wo bringe ich den Speicher unter. Der kann einen Durchmesser haben von 1,10 Meter, der kann aber auch einen Durchmesser haben von 2,50 Meter, das hängt von der Gebäudegröße ab, was ich verfügbar habe, an Geschossen. Also möglichst ein bisschen Keller ablassen, den Speicher, wenn es geht. Muss ja im Prinzip, wird ja relativ schwer.
Ja.
Und dann wird das Dach wieder geschlossen und das Dach bekommt Solarthermiekollektoren, die dann aufgesetzt werden, das miteinander verkoppelt wird sozusagen, dass es dann über Fußbodenheizung oder Wandheizung, je nachdem was vorliegt, dann in Gang gesetzt worden.
Lassen Sie uns mal darüber reden, warum Sie hier Wärme erzeugen, die Sie speichern, und keinen Strom. Dafür kann man, wenn man den Strom einspeist, kriegt man doch direkt Geld. Warum machen Sie das mit Wärme?
Ja, also das ist sehr verlockend, sage ich mal, gewesen in den vergangenen 10, 15 Jahren, also Photovoltaikanlagen zu bauen und dafür am Anfang, glaube ich, über 50 Cent zu bekommen für die Kilowattstunde. Mittlerweile bekommt man, glaube ich, nur noch 5 bis 7 Cent oder 3 Cent. Ich kann es nicht genau sagen, weil ich da nicht so dran bin. Das ist aber im Hausverbrauch an Energie, was Sie im Haus verbrauchen, ist das nur ein Bruchteil, das wir an Energie verbrauchen. Das heißt, in einem Haus verbrauchen Sie etwa 10 bis 15% an Strom, an Energiemenge sozusagen. und 85-90% an Wärme.
Also der wirkliche Löwenanteil.
Der Löwenanteil Energie fällt bei Wärme und Warmwasser an. Mhm. So, und deshalb haben wir uns von Anfang an auch hier auf Wärme konzentriert und Warmwasser, weil das der Hauptanteil ist. Das heißt, das andere ist für uns, das andere können wir auch, das haben wir auch schon bewiesen mit einem autarken Haus sozusagen, dass beides kann. Aber wir konzentrieren uns eigentlich auf die Wärme, weil es der größere Teil ist sozusagen.
Mhm. Sie haben hier auch nur eben diese Hitze, die Sie abgreifen, den Strom produzieren Sie selbst hier auch nicht. Sie könnten das tun, tun es aber nicht. Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, das lohnt sich im Moment auch für Sie nicht, weil Sie haben hier Stromkosten im Jahr von 400 Euro, Sie speisen das hier ins Netz. Hm. Und das ist der Vorteil hier, die Wärme speisen Sie wirklich im Gebäude autark. Sie brauchen keine Netzanbieter, von wo Sie abhängig sind. Warum, wenn ich mir das anschaue, dass eben hier das bei 80% ist, was da an Energie verbraucht wird für Warmwasser, warum setzen die meisten Menschen immer noch auf Photovoltaik? Weil diese Gebäude, ich glaube, es gibt 1.500 in Deutschland davon. Sehr wenig. Bereich, ja. Warum ist das ja, sie ist ja ein Exot, wie kann das sein?
Also man muss vielleicht Folgendes noch dazu sagen, von wegschicken. Die Photovoltaik-Geschichte endet ja auch nach 20 Jahren. Das heißt, wenn Sie 20 Jahre eingespeist haben, dann stehen Sie für Ihre Photovoltaikanlage. Vielleicht ist sie auch dann energetisch schon verbraucht, aber dann können Sie nicht mehr einspeisen. Sie müssten neue Verträge machen. Ob Sie die bekommen, ist eine zweite Frage. Sie können es nicht selbst nutzen, können Sie noch. Aber einspeisen können Sie nicht mehr. Mhm. Wenn Sie das hier machen sozusagen, dann
Was
können
Sie... Was heißt das, Sie können nicht mehr selbst einspeisen? Die ja, nehmen den Strom nicht mehr, oder?
Das ist nicht festgelegt bis heute. Also okay. Es gibt den Fall ja noch nicht, weil es wird ja erst seit 98, glaube ich, gibt es erst die Einspeisevergütung oder seit 2000.
Das heißt, könnte es sein, dass Sie den nur noch selber verbrauchen können?
Ja, könnte ja möglich sein.
Gut, besser als nichts.
Ja, klar, ist in Ordnung, kann man ja machen, ist ja durchaus legitim. Aber die Möglichkeit, das vergütet zu bekommen, das endet nach 20 Jahren, definitiv.
Ja.
Und das, was Sie hier haben sozusagen, Sie nutzen ja immer Ihre Energie selbst, die Sie eingesammelt haben. Und mit jeder Energiepreissteigerung haben Sie einen großen Vorteil, weil Sie das über Jahre hinaus steigt, dass ja die Energiepreise steigen, wie wir jetzt gerade wieder mit Ölpreis sehen. Da sind wir über 80 Dollar, habe ich das früh gerade gelesen in der Presse. Ja. Das heißt, Sie sparen nicht nur den Bereich ein, den Sie sozusagen an Wärme brauchen, sonst wird jedes Jahr mehr, was Sie einsparen. Das heißt, Sie haben immer eine Rendite noch für sich selber und die wird zunehmen mit steigenden Energiepreisen und die reißt auch nicht ab sozusagen.
Mhm. Herr Hinzen, lassen Sie uns, weil Sie gerade eben über Energiepreise sprechen, nochmal auf das auch kommen, was Sie immer auch mitliefern, was ich so spannend finde bei dem, was Sie tun. Da sind wir wieder in Chemnitz. Es kam zu einer Messerattacke durch einen Iraker. Mhm. Irak ist klar, warum der hier ist, aufgrund eines Ölkriegs gegen den Irak. Mhm. Hier zeigt man, dass man eigentlich von diesem Öl gar nicht abhängig sein muss, wenn man nicht will. Auch nicht von russischem Gas, wenn man nicht will. Also diese Energiekriege kann man überflüssig machen oder extrem überflüssig machen. Warum spricht sich das nicht rum? Das muss doch liege ich falsch, das muss doch jemand, der in Chemnitz demonstriert. Mhm. Gegen Flüchtlinge, die sich vollkommen daneben benehmen. Das musste doch auf der Uhr haben, dass die Dinge miteinander zu tun haben. Hat er das oder eben nicht? Oder stellen die Medien das falsch dar? Verstehen die Menschen, dass es da einen Zusammenhang gibt zwischen einem Ölkrieg und einem Iraker und einem Mord?
Also wir haben ein Newsletter, das nennt sich Phase Aktuell. Und das verschicken wir auch immer an die uns bekannten Freunde, potenziellen Bauherren oder Interessenten an unsere Informationen. Und da haben wir vor Jahren mal eine Nachricht rausgeschickt, wie wir die Krise hatten in der Ukraine und die Pipeline da erstmal geschlossen wurde von Russland aus. Haben gesagt, machen Sie sich unabhängig von Gas und Öl, weil das ist immer politisch genutzt sozusagen. Es wird politisch ausgenutzt, wir werden erpressbar damit. Und das ist auch so die These, die wir haben. Mit dieser energetischen Abhängigkeit machen wir uns politisch auch abhängig. Mhm. Aber
das ist keine Verschwörungstheorie.
Nee, ist keine Verschwörungstheorie. Das ist völlig logisch, sage ich mal. Es ergibt sich ja von sich selbst. Und wir merken es immer wieder, wenn es irgendwo eine Krise gibt an irgendeiner Stelle, dann steigen die Preise. Das ist ja, man merkt das ja erstmal in Preissteigerungen und später kann es natürlich auch in Kriegen eskalieren sozusagen. Das heißt, umso unabhängiger wir uns machen würden von diesen Dingen, und da ist das eine der Möglichkeiten, sage ich mal, umso besser ist es eigentlich. Aber wir sind natürlich ein ganz kleiner in der Energiewelt sozusagen. Und Energieunternehmen haben natürlich erstmal das Bedürfnis, Energie zu verkaufen. Ist ja logisch. Mhm. Und ich habe das schon mal vorweggenommen gehabt. Natürlich haben die Energieversorger auch sehr davon profitiert, dass eben Photovoltaik gebaut wurde. Weil haben die ihre Netze zweimal nutzen können, nämlich einmal den Strom abzunehmen, einmal durch die Leitung durch und wieder zurückzuschicken. Mhm. Sozusagen.
Das verdient praktisch am Transport.
Die Netzentgelte sind das Entscheidende eigentlich, nicht die Energiepreise an sich. Insofern sind das wichtige Dinge, die man wissen muss. Und natürlich stehen wir mit dem, was wir machen, im Wettbewerb zu Energieversorgern. Mhm. Und es gibt eigentlich zurzeit keine Lobby für die Solarthermie oder solares Bauen, weil die Lobby könnte nur aus der Bevölkerung kommen, von den Bauherren. Und die müssten erstmal aufgeklärt werden. Das ist gar nicht so einfach.
Dass da relativ wenig Werbung für diese simple Technik gemacht wird, dafür glaube ich noch einen anderen Grund zu kennen. Es gibt ja auch andere Häuser, die Energie sparen, die aber mit deutlich mehr technischem Aufwand das betreiben. Mhm. Können Sie mal sagen, so ein Niedrigenergiehaus oder Nullenergiehaus, klassisch, was so stark verkauft wird, wie arbeitet das denn im Gegensatz zu diesem hier?
Also wir sagen zu unseren Häusern mittlerweile sogenannte Aktivsonnenhäuser. Das, weil wir die Sonne aktiv nutzen sozusagen. Und das Gegenteil davon ist ein Passivhaus zum Beispiel. Ein Passivhaus.
Klassischer Begriff Passivhaus.
Passivhaus ist ein Haus, was sozusagen mit sehr starker Dämmung und viel Technik versucht auszukommen und damit wenig Energie zu verbrauchen. Mhm. Das ist im Prinzip, das enthält dann, wie gesagt, eine starke Dämmstoffkonstruktion sozusagen, also einen starken Wandaufbau mit Dämmstoffen. Da ist die Dämmstoffindustrie dahinter, die findet das natürlich schick.
Ja. Styropor, Glaswolle, alles, was es gibt,
sagen wir mal, durchaus ökologische Sachen auch dabei, aber es ist ein Geschäft, dämmen erst mal eins. Dann muss man das Haus, weil es ja luftdicht gemacht wird, weil man sonst einen Taupunkt in der Wand hat, physikalisch, muss man das Haus lüften. Es braucht Lüftungsanlagen. Mhm. Die brauchen Wärmetauscher. Auch das ist eine Industrie, die Wärmetauscher und Lüftungsanlagen herstellt.
Die wieder gewartet werden müssen.
Die Folienhersteller, die das Haus dicht machen, auch die verdienen daran. Mhm. Und dann gibt es noch Zusatzheizungen wie Wärmepumpen etc. bb. Und auch da verdienen wieder Unternehmen dran, was ja durchaus okay ist, erstmal grundsätzlich. Ja. Aber es ist vielleicht nicht das System, was uns so ganz weiterbringen wird, weil auch Passivhäuser noch mehr Energie verbrauchen wie dieses Haus.
Mhm. Wie reagieren denn diejenigen, die bei Ihnen ein Haus sich haben umbauen lassen oder neu bauen haben lassen? Wie reagieren die nach ein paar Tagen, weil sie ja dann irgendwann auch Feedback aus der Nachbarschaft bekommen? Also hier hat's ja auch Nachbarschaft, gibt's auch Feedback. Die Nachbarn reagieren ja auch auf der Versicherung.
Ja, also wer bei uns gekauft hat, ist von dem System am Schluss auch überzeugt. Wir haben dort, glaube ich, einen einzigen Fall, wo wir mal Diskrepanzen hatten miteinander. Aber ansonsten haben wir nur ein positives Feedback, was das System an sich angeht. Dass man mal einen Mangel hat, das gehört einfach dazu. Aber das System, was wir verkaufen, was wir auch proklamieren, das funktioniert hervorragend und ist in allen Dingen erprobt mittlerweile auch.
Herr Hinzen, kaufen die Leute, weil sie Geld sparen wollen oder aus einer politischen Überzeugung, weil sie sagen, ich möchte eine andere Politik machen und nicht darauf warten, dass sie von oben runter diktiert
wird? Das ist verschieden. Das ist sicherlich verschieden. Also sicherlich steht auch im Hintergrund mit, ganz klar, ich investiere jetzt etwas mehr Geld und habe dann dadurch eine Entlastung später sozusagen. Aber es ist auch das ökologische Denken dabei. Aber das ist sicherlich unterschiedlich ausgeprägt, je nach Bauherrentypus oder Bauherrinnentypus. Mhm. Das ist also verschieden. Aber ich glaube, bei vielen spielt natürlich auch das eine Rolle mit. Viele haben ja Kinder und die mit uns bauen, dass sie auch sagen, wir müssen auch was tun für unsere Kinder. Also enkelgerechtes Bauen ist so ein Begriff, den wir auch mitgeprägt haben. Das gehört schon mit dazu, denke ich mal.
Mhm. Trotzdem 1.500 Häuser, die so ausgestattet sind, wenn man sieht, was in Deutschland gebaut wird. In Deutschland wird ja auch gebaut. Wir haben jetzt nicht so viele Wohnungen, das sehen wir auch. Wir haben also eine Wohnungsnot eher. Aber da müsste der Staat doch eigentlich mal nachfragen, sagen, das push ich. Wenn gerade diese Regierung immer von Energiewende spricht, dann wäre das doch optimal. Wie viele Aufträge für Schulen und Kitas haben Sie denn schon?
Also Aufträge für Schulen und Kitas haben wir leider bisher nicht bekommen.
Null.
Wir haben aber momentan ein Projekt angeschoben, wo wir uns selbst mit beteiligen als Investor. Und das wird eine Kita werden in einem historischen, auch bedeutenden Altbau von Chemnitz, wo wir eine Kita bauen wollen, die auch dann solarbeheizt sein soll.
Mhm. Das heißt, damit die Kinder und dann auch von Anfang an, man wird ja auch darüber reden und das alles auch beibringt.
Wir gehen davon aus, dass man allein, wenn man das baut, sage ich mal, und Eltern und Kindern mitkriegen, wie das Gebäude beheizt wird, dass das auch eine gewisse Transparenz oder einen gewissen Lerneffekt hervorruft, auch einen Marketing-Effekt hervorruft für uns sozusagen und für das solare Bauen an sich, dass man sagt, wie geht denn das, wie funktioniert denn das, kann man das nicht selbst machen oder können wir das nicht selbst fürs nächste Haus machen, was wir vielleicht bauen. Das sind ja alles Leute, die in einem Alter sind, wo dann Häuser gebaut werden oder Wohnungen gekauft werden. Ich denke dann, das könnte schon hilfreich sein. Mhm. Aber es ist leider, dass die öffentliche Hand ist, tut sich mit Neuerungen und Pilotgeschichten immer etwas schwer, sage ich mal.
Mhm. Muss man mutig sein, um sein Haus so umzurüsten? Weil Nachbarn ja auch fragen, was machst du denn da? Wo sind denn die Solarkollektoren? Oder sind die Leute, die zu Ihnen kommen, sowieso ein bisschen, sag ich mal, freaky drauf, Eigenbrötlern und wollen pioniereigene Wege gehen?
Also ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Also es gibt Leute, die wirklich sagen, das ist die Technologie, die haben, die begreifen das, sagen, das möchte ich unbedingt haben, das ist ganz toll. Das ist einfach, das ist so die Strategie, die ich ja habe. Und der andere sagt, es
gefällt mir. Also der Vorsprung durch Technik-Typ.
Ja, Technik oder auch ökologisch ganz einfach. Wir sagen, ökologische, ich will das für mich auch haben. Ich will ja quasi entlastet sein auf Dauer von irgendwelchen Energiepreisen und Abhängigkeiten dergleichen mehr. Also das gibt es durchaus in dem Gesamtspektrum. Es gibt sicher auch den, der sagt, ich mache das aus, wie gesagt, erwähnt schon aus kommerziellen Gründen. Ich will mich dauerhaft absichern von irgendwelchen Kosten. Und ich glaube, die Familie spielt da auch eine Rolle noch mit rein, dass man eben einfach über die Zukunft nachdenkt.
Wie viele Gespräche führen Sie mit Kunden über die politische Situation, dass Sie sagen, ich möchte aussteigen aus diesen Energiekriegen? Spielt das eine Rolle bei Ihren Kunden?
Nicht so vordergründig, das sicherlich nicht, nein. Das kann man nicht sagen, denke ich nicht. Eher weniger.
Glauben Sie, dass Menschen, die sich darüber Gedanken machen, dass das eine ganze Menge Leute sind, die, wenn sie eine Immobilie haben, hier eine Alternative finden würden? Weil das wäre ja praktisch das, was man anprangert oder das, was man fordert und das, was keine Partei letztendlich umsetzt. Da können wir sagen, das, was wir von euch da oben, sage ich jetzt mal, wollen, das zeige ich euch jetzt mal da unten, wie das geht. Obwohl das erstmal teurer ist, muss man dazu sagen.
Ja, es ist etwas teurer. Wie gesagt, es liegt in größeren Sicht 5 und 15%, die wir mehr an Baukosten haben bei so einem Projekt. Aber ich glaube, diese Weitsicht vom Einfamilienhaus bis zu möglichen Kriegen, sage ich mal, die ist schon nur einigen vorbehalten, sage ich mal. Und da gibt es ja viele Etappen dazwischen, sage ich mal. Also eigentlich müssten ja heutzutage die Energieversorger als Erste angreifen und sagen, okay, wir wollen uns diesen Stress nicht aussetzen und mal überlegen, wie können wir uns vielleicht in dieser Geschichte stärker engagieren. Ja. Was es ja zum Teil gibt. Es gibt ja Ansätze da, aber das sind schon die Möglichkeiten. Also der normale Bauherr ist ja mit seinem Bau schon enorm beschäftigt. Er muss sich um eine Bank kümmern, er muss sich um Kredite kümmern, er muss um Eigenkapital kümmern, er muss schauen, dass sein Job gut weiterläuft. Und
er hat jede Menge Ärger an der Backe.
Der hat ja eine ganze Menge. Das heißt, also der wird nicht gleich an die Horrorszenarien denken, die sich ableiten lassen, wenn er bei uns ein Haus kauft oder bei einem anderen vielleicht ein Haus kauft ohne Solaranlage.
Wenn Sie für Ihre Produkte werben, weil Sie ja auch sanieren, neu bauen, wie ist das auf Messen? Wie sind die Kunden, die auf Messen auf Ihren Stand kommen?
Also wir haben so eine erste Erfahrung gehabt, wie wir 2005 auf der Messe in Dresden waren und dieses Energetikhaus vorgestellt haben. Da hatten wir eine riesen Resonanz gehabt, das war ganz toll. Wir hatten unwahrscheinlich viele Adressen nach der Messe und wir waren euphorisch gewesen. Aber es war am Schluss nicht einer gewesen, der das Haus mit uns bauen wollte.
Okay.
Das heißt, wir haben zwar ein gutes Feedback gehabt, ein tolles Feedback gehabt, aber niemand, der sich getraut hat, in Anführungsstrichen mit uns ein solches Haus zu bauen. Das war auch der Grund, dass wir dann, wie gesagt, ein Haus als Musterhaus selbst gebaut haben und dann vermarktet haben.
Erinnern Sie sich noch in Ihrer Firmengeschichte, 1990 ging das los, Sie haben sich das ja vorher schon überlegt, als Sie zu mir sagen, okay, wir gehen jetzt mal einen Schritt, der darf nicht schief gehen. Was war das für ein Schritt? Können Sie sich noch erinnern und auch, was das für ein Gefühl war, als Unternehmer da ins Risiko zu gehen?
Ja, ich sag mal, das hat man als Unternehmer eigentlich häufig, sage ich mal, dass man, wenn man wächst, wenn man nicht nur erhält, sondern wenn man wächst sozusagen, haben Sie häufig Schritte, wo Sie ins Risiko gehen, sage ich mal. Und manchmal kommen auch Sachen auf, wo sie gar nicht mit gerechnet haben, die sich als Risiko herausstellen. Also das gibt es immer wieder, sage ich mal. Und das gehört, glaube ich, auch zum Unternehmertum dazu. Das ist, glaube ich, so, man muss ein bisschen leidensfähig sein, aber auch durchhalten können. Das sind so zwei Eigenschaften, die man, glaube ich, braucht.
Aber schlaflose Nächte hatten Sie doch auch.
Ja, sicher, keine Frage. Das gibt es schon, ja. Also das wäre jetzt gelogen, wenn es nicht so wäre. Aber die entscheidenden Dinge, sage ich mal, um Weichen zu stellen, die macht man ja irgendwann. Und man muss charakterlich ein bisschen einfach sein. Man muss durchhalten können, das ist wichtig.
Was ist Ihr Motiv, dass Sie in dieser Branche so bauen? Damit machen Sie es ja nicht so einfach. Sie könnten ja auch sagen, okay, wo erziele ich am meisten Rendite? Ich stecke mein Know-how in einen Fonds und da ziehen wir dann irgendwelche Luxuswohnungen in München hoch. Könnte man ja auch machen. Warum das? Individuell und nachhaltig.
Würde ich in München auch machen, aber nur, wenn ich so bauen darf. Also wir machen generell, wir haben früher, wie gesagt, auch normale Satteldachhäuser gebaut. Jetzt sagen wir salopp dazu, Satteldach Sabrina. Das bauen wir eben nicht mehr heute. Und wir bauen, wie gesagt, nur noch solare Gebäude im Prinzip. Und da halten wir auch dran fest. Wir müssen es nicht, Gott sei Dank. Wir müssen kein anderes Gebäude bauen und halten auch dran fest und bauen nur Gebäude mit Solarenergie, sei es Sanierung oder sei es Neubau.
Was ist das Motiv dahinter? Gibt es ein Motiv, was in Ihren Firmenunterlagen nicht zu finden ist, sondern was man vielleicht zwischen den Zahlen lesen kann?
Es gibt zwei Motive. Es gibt halt einmal das Motiv, wir wollen was machen, wo wir auch dahinter stehen, sage ich mal. Also nicht irgendwas was bauen, was die Umwelt unnötig beeinflusst oder ein Fußprint hinterlässt, der negativ ist. Das ist erstmal eine Grundvoraussetzung, dass wir sagen, wir wollen was machen, was wirklich Zukunft hat und was ökologisch ist. Das ist ein Punkt. Und dann wollen wir es natürlich auch unabhängig machen vom Wettbewerb oder etwas abgrenzen vom Wettbewerb, dass wir etwas machen, was andere noch nicht tun. Es werden andere am Markt kommen, es sind andere am Markt, aber das ist einfach ein Vorsprung, den wir haben und den wir auch halten wollen, ausbauen wollen. Also zwei Argumente. Also eins, was machen, was Tolles ist, ökologisch was Tolles ist und gleichzeitig auch Vorsprung haben, um am Markt sich nicht nur öffentlichen Preiskämpfen auszusetzen.
Eine Frage, die Sie nicht beantworten müssen, aber was kostet so ein Haus? Wir haben hier 110 Quadratmeter, sagen Sie. Das haben Sie neu gebaut, in die Pampa gestellt. Genau. Also haben Sie bei null angefangen. Ja. Ist ganz schick gemacht, bescheidener Luxus nenne ich das mal. Also mir wird es vollkommen reichen. Mhm. Was muss ich dafür hinlegen?
Also das Bauen ist hier ein bisschen schwierig gewesen, weil Sie sehen es ja, es ist ein bisschen Gefälle hier. Und wenn man hier oben ankommt, hat man schon mal eine Baustraße gebaut, die kostet schon mal eine Menge Geld.
Okay.
Aber wenn man
zum Beispiel... sehr steil, muss man sagen.
Ist ein bisschen steiler, ja. Und es hat hier ein paar Dinge, die auch ungewöhnlich sind. Aber Sie müssen mit 52.000 Euro für das Gebäude rechnen ungefähr.
Mhm. Wenn man das wieder verkauft, würde man das in dieser Region wiederbekommen? Oder sagen Sie, nein, das war mir egal, ich wollte einfach zeigen, was geht?
Also, das nicht wieder verkaufen wollen, haben wir darüber noch nicht nachgedacht. Aber Okay. Ich denke, momentan wäre es sicherlich schwierig, weil die Region noch nicht so boomt.
Ja.
Obwohl es eigentlich verdient hätte, weil es eine tolle Landschaft, die Region hier oben ist. Aber ich habe Geduld mit vielen Dingen, insofern, ich will es nicht verkaufen und es wird sicherlich auch im Wert steigern noch.
Mhm. Das heißt, Sie gucken einfach, was sich am Öl- und Gasmarkt tut und...
Ja, das ist das Spannende momentan. Das ist so, Sie hatten vorhin nach Messen gefragt, da wollte ich einfach mal kurz darauf eingehen. Die letzten Jahre waren die Messen etwas tröge gewesen, weil wir haben teilweise einen Dollarpreis für das Fass, für das Barrel gehabt von nur $30 pro Barrel.
Ja.
Das heißt, wir hatten mal vor 6-7 Jahren einen Preis, da kam das Fass $150 pro Barrel, also fast der Liter ein Dollar. Und natürlich ist dann sofort das Bewusstsein der Interessenten runtergegangen und gesagt, ökologisch bauen oder
lohnt sich gar nicht.
Mhm. Jetzt ist der Dollarpreis, der Ölpreis wieder bei $80 angekommen heute früh. Das schreckt natürlich viele auf. In einer Tankstelle sieht man es zuerst und kriegt es auch mit, sag ich mal. Das ist was Typisches, sag ich mal.
Dass man immer nur dieses lohnt sich für sich selber benutzt und dann immer denkt, was man mit dem Geld sonst noch kaufen könnte, ist ja letztendlich zu kurz gesprungen. Wie sollte man das lohnt sich Ihrer Meinung nach auch übersetzen? Warum lohnt sich auch bei einem niedrigen Dollar- und Ölpreis ökologisches Bauen?
Ja, man baut ja ein Haus nicht für 5 Jahre in der Regel. Man baut ja ein Haus doch für einen längeren Zeitraum. Und das ist bei den meisten Menschen so, dass sie in der Regel ein Haus bauen, sage ich mal. Bei den meisten Bauern, die wir kennen, die bauen ein Haus und nicht 5 Häuser. Und das heißt, die bauen ein Haus für ein Leben sozusagen. Und wenn ich da kurzfristig denke auf 5 Jahre, der Ölpreis ist günstig jetzt dann oder der Gaspreis ist günstig, ich baue jetzt eine Gasheizung ein, natürlich kann ich die tauschen später. Aber ich kriege später keinen Speicher rein, ich kriege auch später ganz schwierig eine Solaranlage aufs Dach, die vernünftig sitzt. Mhm. Insofern ist eigentlich so der Ansatz, man sollte schon drüber nachdenken. Und das sagen wir auch jedem Bauherrn heute, egal ob gewerblich oder privat, sagen jedem Bauherrn, vorneweg überlegen, was man machen möchte, auch energetisch machen. Weil die meisten Architekten heute, die am Markt unterwegs sind, die können tolle Entwürfe machen, sage ich mal. Aber erst wenn der Hof fertig ist, werden die Ingenieure gefragt und werden gefragt, wie beheizt man das Gebäude jetzt? Und das muss man einfach zusammenbringen von Anfang an. Dann kann man wirklich tolle Gebäude erstellen, die mit wenig Energie auskommen.
Also im Grunde genommen ist es so ähnlich, wie wenn man sich ein Boot kauft. Ich habe mir sagen lassen von jemandem, der Boote verkauft, wichtig sei, vorher zu wissen, wo der Liegeplatz ist. Sonst kaufen wir ein Boot, fast gar nicht in die geplatzt. Also so ähnlich ist es so ähnlich hier. Man muss schon ein bisschen wissen, was die Energie, wie die Energieeffizienz ist entscheidend. Und dann kann ich gucken.
Das macht sicherlich auch Sinn, ja. Ich bin kein Bootsinhaber oder kein Bootsbesitzer, aber ich kann mir das gut vorstellen.
Sie haben 2004 ein Patent auf ökologische Dämmstoffe bekommen. Seegras ist das Stichwort. Das kannte ich gar nicht. Ich kenne Hanf. Also als Dämmstoff. Mhm. Was ist Seegras?
Seegras, das fällt ja überall, nicht überall, aber an der Ostsee fällt es zum Beispiel an. Es fällt im Mittelmeerraum sehr verstärkt an, sage ich mal. Da sogar sehr, sehr häufig, sage ich mal. Ich kenne das alles von den Stränden, die dann in Anführungszeichen gereinigt werden.
Ja. Dort dient was da so bräunlich rumliegt.
Was da so bräunlich oder auch grün rumliegt zum Teil.
Also so Puschel eigentlich, ne? Sieht das so ein bisschen aus.
Naja, es gibt das die einfache fasrige Seegras, dann gibt es ein bisschen breiteres, so plattbreites Seegras dann schon. Und dann gibt es, wie gesagt, auch diese Kügelchen, die sich aufrollen. Das wird dann alles mögliche, was am Strand anfällt sozusagen. Da kann auch ein bisschen was anderes drinstecken. Aber das sind teilweise riesige Mengen, die anfallen, auch im Mittelmeerraum zum Beispiel. Und das Hervorragende ist an sich Seegras, und das ist so die Idee gewesen. Ich habe das irgendwann, da habe ich noch geraucht, da habe ich das trockene Seegras angezündet, es ging wieder aus. Und dann habe ich gesagt, hat doch Brandsicherheit, ist doch schon mal B2.
Okay,
und das
B2 ist was?
B2 ist brandhemmend sozusagen, brandhemmend. Und nicht leicht entzündlich, brandhemmend. Und da habe ich dann nachgedacht, dann haben wir uns mit verschiedenen Partnern auch wieder zusammengetan im Zusammenhang, auch mit dänischen Partnern und haben vor 2002/2003 eine Firma gegründet, die in Dänemark oben Flachs produziert hat erstmal und parallel Seegras produzieren sollte.
Was ist Flachs?
Flachs-Dämmstoffe. Allerdings war das ein teurer Ausflug gewesen, unternehmerischer Ausflug gewesen, weil die Gehälter und Löhne in Dänemark gerade sehr ungünstig hoch damals waren und der Kurs auch zum, zum Euro damals nicht besonders günstig war. Das heißt, wir haben dort viel Geld versenkt, muss man einfach zugeben. Aber die Seegras-Idee ist geblieben. Und wir haben, wie gesagt, da oben auch mal ein paar Matten produziert und haben die dann auch getestet. Das war alles möglich, aber es hat sich nicht gerechnet damals ganz einfach. Aber die Seegras-Idee gibt es bei uns nach wie vor. Mittlerweile blasen wir das Seegras ein. Das heißt, wir bereiten es auf und blasen es ein mit Einblasmaschinen.
Was heißt das Einblasen?
Das sind Maschinen, die quasi mit Luft diesen Dämmstoff ins Gebäude einblasen. Das kann man mit Zellulose machen, man kann es mit Glasfasern machen, man kann es mit allem Möglichen machen. Das ist am Markt.
Ein natürlicher Stoff.
Natürlicher Stoff. Und also ist quasi nur ein Gerät, was quasi mit Luft einen Dämmstoff, wie auch immer, ins Gebäude einblasen kann. Also als Dämmung sozusagen.
Ja, zwischen zwei Wände zum Beispiel.
Zwischen zwei Wände zum Beispiel, ja, genau. Und das können wir mit Seegras mittlerweile. Das haben wir getestet, das haben wir auch mehrfach schon durchgeführt. Und das ist eine tolle Sache, weil Seegras hat von Natur aus die Brandhemmung, wie man sagt. Und es ist biologisch resistent, das heißt, es verrottet nicht.
Wegen des Salzgehaltes?
Genau, Salzgehalt ist natürlich eingebaut und das ist das Hervorragende dabei. Und das führt dazu, dass man einen Dämmstoff hat, den wirklich nicht chemisch nachbehandelt. Denn alles, was Sie an Dämmstoffen am Markt zu kaufen kriegen, also ob das Zellulose ist, ja, ob das Schafwolle ist, ob das Hanf ist und das Flachs ist, die werden alle mit Brandhemmern ausgerüstet in Deutschland.
Mehr oder weniger?
Ja, mehr oder weniger. Ja. Mhm.
Das heißt, das bleibt weg. Das heißt, Sie haben hier einen Blick auf die Berge und innen haben Sie quasi Seeklima.
Wir haben Seegras in der Wand,
Kann man das so sagen?
Ja, genau.
Ich möchte, Herr Hinzen, auf Ihr auch soziales Engagement kommen. Also wer KenFM regelmäßig schaut, weiß, dass wir nach wie vor in der Griechenlandhilfe aktiv sind, dort bald die 500.000 durchschlagen haben, wo wir Geld sammeln und in Griechenland im Klinikbereich helfen. Sie haben sich in Chemnitz engagiert und tun das auch weiter noch, ich sage zumal mal die Tafel und noch andere Dinge.
Ja.
Wann ging das los? Warum machen Sie das? Das ist doch nicht Ihr Kernsegment.
Ja gut, wir machen natürlich jedes Jahr um Weihnachten herum machen wir eine Aktion, wo wir uns überlegen, wo geben wir Geld hin, wo wollen wir Geld hingeben. Das hängt so ein bisschen an unserem Jahresergebnis auch natürlich ab, was wir erzielt haben. Und dann gibt es dann einen festen Betrag, den wir an irgendeine Einrichtung geben, wo wir hoffen, dass er möglichst direkt dort ankommt, wo er gebraucht wird. Also wir wollen ja nicht an große Gesellschaften jetzt spenden, was natürlich einfacher wäre. Also wir gucken relativ gezielt und schauen dann auch, wo können wir ganz gezielt helfen. Das reicht vom Frauenhaus in Chemnitz über die Tafel in Chemnitz, also verschiedene Dinge.
Sie wollen den persönlichen Kontakt?
Wir wollen nicht den persönlichen Kontakt, wir wollen nur, dass möglichst wenig Geld in Verwaltung untergeht davon. Also wenn Sie heute Geld spenden, kann ja ein Großteil davon in Verwaltung untergehen. Und wenn Sie manchmal so die Spendenbriefe bekommen, da wissen Sie auch, dass dort viel Geld für Werbung ausgegeben wird, was sicherlich auch sein muss, um einzuwerben. Aber es ist nicht so effizient und wir wollen gerne, dass das Geld, was wir spenden, auch möglichst direkt ankommt.
Aber warum machen Sie das überhaupt? Ich meine, wir haben doch einen Staat, der auch ein Sozialstaat immer weniger ist, aber das doch, ist doch nicht eigentlich Ihr Job. Die Unternehmer haben es eh nicht leicht, müssen sehen, dass sie ihre Mitarbeiter bezahlen. Warum engagieren Sie sich sozial?
Also wenn es einem nicht dreckig geht, dann sollte man von dem, was man hat, auch ein bisschen was abgeben, ganz einfach. Und es ist, glaube ich, auch was ganz Vernünftiges. Das hat es in Zeiten, auch in Zeiten um 1900 schon gegeben, dass Unternehmen viel Geld investiert haben in zu sozialen Zwecken, sage ich mal. Zu der Kultur müssen wir auch wieder zurückkehren, auch als Unternehmer, sage ich mal. Also nicht nur an sich selbst denken, sondern ein bisschen weiterdenken. Und ich glaube auch, das ist eine gute Kultur, weil das schafft auch eine gute Verbindung sozusagen. Und ich denke, das ist wichtig. Das ist, glaube ich, einfach ganz wichtig. Und ich würde auch sagen, ich persönlich brauche das auch, weil es einfach dazu gehört.
Warum arbeiten Menschen für Sie bei Fasa? Was ist der Hauptgrund? Kann man das sagen bei 60 Mitarbeitern? Suchen Sie die oder finden die Sie? Wie läuft denn das?
Also Sie müssen vielleicht direkt fragen, aber was ich so dazu sagen kann. Also wir suchen schon Mitarbeiter, das ist ganz klar, auch in der jetzigen Zeit. Es ist schwierig geworden, Mitarbeiter zu finden, aber wir suchen auch eben nicht, vielleicht nicht wie alle anderen Mitarbeiter. Wir suchen überall Mitarbeiter, sowohl im Bereich der Flüchtlinge, die angekommen sind, bis hin zu Mitarbeitern, die aus Vietnam kommen oder Bewerbern, die aus Vietnam kommen. Wir haben eine ganze Reihe von Vietnamesen, die wir gerade ausbilden, sage ich mal, und die eine tolle Ausbildung bei uns machen und einen super Job machen. Die ersten sind fertig geworden dieses Jahr.
Also ein klassischer Ausbildungsbetrieb.
Klassischer Ausbildungsbetrieb auch sozusagen. Und dann gibt es auch Leute, die auf uns zukommen und sagen, ich würde ganz gern ihre Ideen mit umsetzen, bewerben sich bei uns und dann werden sie halt eingestellt.
Bauen Sie auch im Ausland?
Eigentlich nicht. Wir haben das 2-3 Anläufe gemacht in der Schweiz. Das ist einfach sehr, sehr schwierig, weil die Schweiz sich sehr stark abschottet. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber es ist halt der Markt.
Aber für alle, die das jetzt sehen und sich dafür interessieren und vielleicht auch als Architekten arbeiten oder in der Baubranche arbeiten und nach Alternativen suchen, man kann sich an Sie wenden und...
Also wir haben überhaupt keine Hemmungen im Ausland zu bauen, sage ich mal. Es muss einfach, es müssen die Regularien, sagen wir, die rechtlichen Regularien müssen so gegeben sein, dass wir es dürfen. In der Schweiz ist, wie gesagt, es ist so stark reglementiert, dass man es fast nicht kann. Es gibt also wirklich da Schranken, die man beim Schlüsselfertigbau zum Beispiel fast nicht überwinden kann. Das hat was mit Tagen, die man da sein darf und dergleichen mehr zu tun.
Die klassische
Wenn wir in Österreich bauen könnten, wäre es unproblematisch, sagen wir mal. Wir haben auch schon Kontakte zu Belgien gehabt, zu Großbritannien gab es schon Kontakte, aber es ist noch kein Projekt bei rausgekommen. Wir würden uns freuen, was zu machen.
Mhm. Erklären Sie mal aus Ihrer Sicht, wie muss die Energiewende laufen, damit sie tatsächlich funktioniert? Denn dass sich das Klima verändert, wird, glaube ich, von niemandem mehr bestritten.
Also ich glaube, die Energiewende wird nicht ohne Solarthermie auskommen, weil das ist ein Riesenbereich. Und wir reden, wie gesagt, wenn Sie die Politik verfolgen, wir reden ja in allen Bereichen immer von Strom. Ob wir von Mobilität reden, E-Mobilität ist so ein Spruch, der nun jeden Tag dreimal wiederholt wird, Politiker sozusagen. Wir wollen die Braunkohlekraftwerke abschalten, da braucht es auch wieder mehr Strom.
Außer im Hambacher Forst, da wird wieder gebuddelt.
Nee, da wird ja nochmal gebuddelt, okay. Ja. Das ist,
wie finden Sie das?
Ja, finde ich auch nicht so gut, wobei ich bin im Thema nicht so tief drin und ich beschäftige mich so ein bisschen am Rande mit den Braunkohlengeschichten, die wir in Sachsen haben, in Lausitz haben. Ja. Das ist schwierig, da sind 20.000 Leute beschäftigt, die müssen irgendwann weiter beschäftigt werden. Man muss sich einfach Gedanken machen, wie kann ich aus der Braunkohle etwas machen, was vielleicht in Zukunft geht, ohne sie zu verbrennen. Das war mit allen diesen Dingen so, ob das Gas ist, Öl oder Braunkohle, sind alles die gleichen Dinge, die wir treiben, hat ja was mit Klimawandel zu tun. Ja. Die müssen wir reduzieren.
Ja.
Und da braucht es eben intelligente Lösungen. Und da muss man notfalls eben nochmal in dem Bereich richtig Fördermittel reinpacken, dass man in die Entwicklung was reinsteckt, um aus der Braunkohle was zu machen, was wir brauchen können, sinnvollerweise.
Man könnte ja auch umschulen, sagen, die bauen zukünftig Häuser, die Solarenergie anders einfangen. Ja. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Das ist
auch eine denkbare Lösung, klar. Gerne.
Ja. Ich meine, was mache ich sonst mit den ganzen Atomwissenschaftlern?
Kein Personal mit.
Sind gute Ingenieure, sage ich mal.
Aber Energiewende wird mit Sicherheit Solarthermie brauchen und ist auch richtig sinnvoll, sage ich mal, vom Ertrag her. Wir hatten es ja vorhin schon besprochen, wie hoch der Ertrag ist sozusagen mit Solarthermie, deutlich höher, also Photovoltaik. Ich glaube, wir setzen momentan eben politisch sehr auf Strom aus meiner Sicht. Das ist alles stromgetrieben sozusagen. Das hat wieder was mit Energieversorgung zu tun, die Netze haben. Und man könnte
die Netze sollen ausgelastet sein, damit sich die Aktien lohnen.
An Netzen wird Geld verdienen, ganz einfach. Klar müssen die vielleicht neue Netze gebaut werden, auch das in Ordnung, aber auch da wird man Geld verdienen. Das heißt, es ist ja auch legitim, dass man Geld verdient, wenn man Energieversorger ist. Aber die Konzepte sollten etwas offener sein. Und ich glaube, da gibt es eben mehr Wege zum Ergebnis eines Klimawandels, wenn man eben, also eine Energiewende sozusagen, um den Klimawandel zu vermeiden, einfach ergebnisoffen die dann anzugehen. Also zum Beispiel auch den Wasserstoff stärker zuzulassen, weil er ist gut speicherfähig zum Beispiel. Solarthermie habe ich schon gesagt. Also einfach die ganze Bandbreite, Biogasanlagen, alles, was es so gibt.
Wasserkraft wird ja auch nicht gerade gepusht, die kleinen Anlagen.
Wasserkraft. Und wir haben ja das Phänomen auch, dass zum Beispiel dieser Bereich Solarthermie, in dem wir uns bewegen, der hat ja eine neue Förderung seit etwa 3 Jahren. Und diese neue Förderung ist so ausgelegt, dass jemand, der sich als ein Einfamilienhaus neu baut, dass der eigentlich keine Förderung bekommt, wenn er das Haus nicht vorher extrem dämmt. Also obwohl dieses Haus keine Energie mehr verbraucht, keine nennenswerte Energie, also keine Primärenergie oder null Primärenergie verbraucht, würde dieses Haus, die Solarthermieanlage darauf, nicht gefördert. Mhm. Weil das Haus wäre nicht so stark gedämmt, wie das die Regierung fordert momentan. Und wir haben das mehrfach angemahnt, dass das die falsche Linie ist. Und wir bezeichnen das als Dämmstoff-Förderkriterium sozusagen.
Ja.
Oder Dämmstoff-Lobby-Kriterium. Und haben das mehrfach angemahnt beim Wirtschaftsministerium in Berlin. Was wir zurückbekommen, sind schlicht und ergreifend Erklärungsversuche, die nichts taugen an der Stelle, sondern nur vermeiden wollen, dass man diese Förderung ändert. Und diese Förderung wäre wichtig zu ändern. Man würde viel, viel, viel mehr Menschen entscheiden und sagen, okay, wenn ich jetzt bei einem Familienhaus gefördert kriege, die Solaranlage, was ja legitim ist, Photovoltaikanlagen wurden jahrelang auch gefördert, dann würde das helfen. Aber so müssen wir das Haus extra erstmal dämmen. Das kostet 10.000 bis 15.000 Euro. Was natürlich keinen Sinn gibt, weil die Förderung, die ich dann kriege, ist nur 10.000, 12.000 Euro.
Ja, das heißt, das ist
kontraproduktiv eigentlich.
Ja, aber das will ich vielleicht.
Das kommt, wie gesagt, das sind die Lobbykriterien, die so am Rande existieren. Und ich weiß nicht, warum man sowas reinnimmt. Ist halt.
Ich kann es mir denken. Gibt es andere Limitierungen, was Solaranlagen angeht, wo man sagt, bis dort wird gefördert und dann nicht mehr, die wo Sie auch für absurd halten?
Ja, es gibt zum Beispiel die eine weitere Förderbegrenzung im Solarthermiebereich. Das werden Sie im Photovoltaikbereich auch nicht gefunden haben in den letzten Jahren. Da konnte man so große Anlagen bauen wie nötig.
Also, sieht man im Allgäu, alles vollgepflastert.
Große Freianlagen, sonst was. Und da hat man mittlerweile eine Förderungsstopp eingeführt oder eine Förderungsbegrenzung eingeführt von Anfang an bei der neuen Förderung der Solarthermie. Man hat gesagt, wir fördern maximal bis 100 Quadratmeter. Das führt dazu, dass man damit wahrscheinlich ein Einfamilienhaus sehr gut beheizen kann. Aber Mehrfamilienhäuser wird schon schwierig. Das wird richtig schwierig. Und vielleicht Gewerbegebäude noch schwieriger, sage ich mal. Das heißt, man braucht eine größere Fläche. Ja. Sie haben unser Firmengebäude gesehen. Wir haben dann knapp 300 Quadratmeter Kollektorfläche auf dem Dach. Damit beheizen wir 90% unseres Gebäudes sozusagen, also fast autark. Und das könnte man natürlich für viele Gebäude wiederum tun.
Aber
die Förderung wird gecut. Ja. Damit könnte man sich ja unabhängig machen.
Das ist wieder Herr Hinz, ich muss das nochmal. Also ja. Da, wo es anfängt, sich zu lohnen, wo es wirklich relevant wird, wo große Gebäude Energie sparen, da wird man nicht gefördert, sondern nur bei denen, die eben bis zu 100 Quadratmeter kleine Einfamilienhäuser, von denen es auch ein paar gibt.
Ja.
Aber da, wo es spannend werden würde, Supermarktdächer, Tankstellendächer,
Scheunen,
Schulen, Behörden fällt mir da speziell ein. Da, nee.
Gibt es keine Förderung mehr, dann heißt es, das kann man über KfW machen. Und KfW ist ein Kredit, schon Wiederaufbau. Ja. Da kann man sich einen zinsgünstigen Kredit holen, sage ich mal. Aber es bringt nie die Förderung. Förderung ist ja Eigenkapital, das ist was ganz anderes als ein Kredit sozusagen.
Sie können die Umwelt schützen, aber Sie müssen auch Geld mitbringen, von dem wir wissen, dass Sie das nicht haben.
Ja.
Ist ja super.
Ist ganz völlig. Also das, was da ist, ja schon erfreulich, sage ich mal. Wir nutzen es auch an den Stellen aus, wo wir können, bei wie gesagt, Gebäuden, die eben mit 100 Quadratmetern auskommen. Aber es wäre viel besser, wir hätten diese Begrenzung nicht nach oben und wir hätten nicht das Dämmstofflobby-Kriterien für Einfamilienhäuser. Mhm.
Herr Hinzen, bevor wir ins Gebäude gehen und uns noch das ein oder andere Detail anschauen, vor allem auch den Wärmespeicher, der da drin ganz geschickt getarnt verbaut ist, möchte ich mit Ihnen nochmal über Politik reden. Sie haben mir im Gespräch erzählt, Sie haben rübergemacht, kurz, also lange bevor die Mauer fiel. Dann sind Sie wieder zurückgekehrt in Ihre Heimat als gebürtiger Chemnitzer. Viele reden ja über den Ostdeutschen abwertend oder er redet selbst über sich abwertend. Wir haben immer noch eine Spaltung in den Köpfen in diesem Land. Können Sie mal sagen, was aus Ihrer Sicht nach der Wiedervereinigung, wie immer Sie sie nennen wollen, gelungen ist und wo Sie sagen, da muss noch nachgebessert werden? Worüber kann man sich eigentlich freuen?
Also ich glaube, es ist vieles gelungen. Es ist vieles gelungen und man muss ja auch sehen, das ist ja eine enorme Aufgabe, die zu erledigen war. Und dass eine Wende in der Politik schmerzfrei vorübergeht, das konnte man nicht erwarten, sage ich mal. Und sicherlich hat es einige auch unangenehm getroffen dabei, durch Jobverlust und vieles andere mehr.
Also Sie verstehen da den Frust?
Ich verstehe da den Frust. Ich verstehe auch, dass durchaus auch, dass Leute wirklich sauer waren, was die Treuhand zum Teil gemacht hat. Das muss man sicherlich mal aufarbeiten, das ist sicherlich auch nicht ganz unwichtig. Aber das ist bei solchen Prozessen einfach der Fall, da gibt es auch Verlierer. Ob man da gerecht verloren hat oder nicht gerecht verloren hat, wird dann nicht mehr gefragt. Und da kann auch Frust kommen, wie Sie gerade gesagt haben, da kann auch Ärgernis kommen. Aber in Summe ist vieles passiert, was immer einfach positiv ist. Und ich wäre nie zurückgekommen, wenn ich nicht geahnt hätte und nicht gesehen hätte, dass das geht demokratisch und friedlich und man hat eine Chance, was zu machen hier in Sachsen oder in neuen Bundesländern.
Man hat diese Art der Wiedervereinigung, diese friedliche Revolution oder Evolution, wie Sie es nennen wollen, dafür hat man die auch nicht jahrelang geübt. Das ist ja weltweit schon einmalig, da fiel ja kein Schuss.
Ja.
Das kann man ja, kann man ja über Egon Krenz im Nachhinein sagen, was man will, aber das hat er irgendwie weggedeckelt, dass das nicht passiert. Hätte auch anders laufen können.
Ich kann es nicht sagen, ob er daran beteiligt war.
Er war mit daran beteiligt,
kein Schuss gefallen,
ja, ist,
nicht,
war ja. Mit, aber man hätte ja auch sagen können, es gab ja andere Länder später, wo Panzer auch gerollt sind. Das ist ja nicht passiert. Da kann man sagen, okay, wir haben es auch mal anders gemacht in Deutschland. Wir haben es mal ganz anders gemacht und haben es so gemacht. Wäre ja auch ein Beispiel. Aber weil Sie ja mit Immobilien zu tun haben, die Entscheidung damals, unter Kohl war das ja, Rückgabe vor Entschädigung, war das aus Ihrer Sicht eine gute Idee?
Ja, ich denke schon. Das hat schon so das hätte enorm zu enormen Turbulenzen geführt in anderer Weise. Die Rückgabe war schon, glaube ich, eine vernünftige Geschichte erstmal, obwohl es da ja auch eine ganze Menge an skurrilen Geschichten gibt, die sich da entwickelt haben. Das ist ganz schwer zu sagen. Auch die müssen eine Lösung finden und die muss ja auch relativ schnell gefunden werden. Ich sage mal, wir wissen ja alle, dass das Zeitfenster für die Wende sozusagen und den Mauerfall, das war nicht groß und diese Vereinigung war ja nicht groß, das Zeitfenster. Also hing ja von vielen politischen Faktoren ab, ob Russland mitspielt, ob die Briten mitspielen und dergleichen mehr. Insofern, man muss in der Zeit relativ schnell Entscheidungen fällen und dafür auch Konzepte haben. Und ich glaube, die Grundlage des Konzeptes war wirklich gut gewesen. Und die mussten auch damals die D-Mark bringen. Es waren viele Dinge, wo man heute sagen kann, hätte man die später gebracht und jenes.
Im Nachhinein ist man immer schlauer, was man
dazu sagt. Sowieso, und ich glaube auch nicht, dass es besser geworden wäre.
Bevor wir nochmal einen Blick auf die Weltpolitik werfen und Ihre Einschätzung, was Sie, wenn Sie die Zeit, die Sie haben, um sich damit zu beschäftigen, nochmal Sie als Chemnitzer. Chemnitz ist in den letzten Monaten in die Schlagzeilen geraten, wo pauschal auch von Dunkeldeutschland sowas gesprochen wurde, was natürlich vollkommener Quatsch ist, weil die meisten Chemnitzer und Leute aus der Region natürlich alles andere als brauner Mob und so etwas sind. Können Sie mal die Region und Deutschland aus Ihrer Sicht beschreiben? Wie empfinden Sie Ihre Heimat? Wie empfinden Sie dieses Deutschland?
Also ich habe so ein Grundgefühl, wenn ich in Sachsen unterwegs bin, dass wir es mit sehr fleißigen Menschen in der Regel zu tun haben. Also die Mehrheit der Sachsen sind fleißige Menschen, die sind arbeitswillig, die sind engagiert. Und
sind Sie auch aufmüpfig?
Nicht vordergründig, denke ich. Nicht
aber Sie waren doch damals bei der Wende auch wesentlich beteiligt, gesagt, hier läuft was schief und wir sind das Volk. Das sind doch dieselben Menschen.
Ja, aber Sie haben es auch lange geduldet. Also es ist durchaus auch eine Eigenschaft, denke ich mal, die sich anerzogen wurde, die duldsam zu sein in der DDR, denke ich mal. Mhm. Und ich bin ja selber lange in der DDR groß geworden und habe hier studiert noch in Freiberg. Man hat sich darauf eingestellt, sage ich mal, hat vieles geduldet, bis einem gesagt hat, okay, es reicht, jetzt muss was anderes machen. Ja. Und das kam dann eben auch sehr kollektiv dann um die Zeit 89. Und das hat, es gab ja so ein paar Auslöser dabei. Das Udo Lindenberg-Konzert war, glaube ich, kurz davor gewesen. Also viele Auslöser, die so den angestauten Wunsch, auch eben mal nicht nur zwischen Harz und Ostsee hin und her zu pendeln, sondern vielleicht nochmal woanders hinzufahren oder hinzufliegen. Der Wunsch war auch so groß auf diese Freiheit, dass er irgendwann auch die Ketten gesprengt hat, die dann da waren, oder die Mauern gesprengt hat.
Würden Sie dann sagen, dass einige, die hier wohnen, undankbar sind, weil sie das vergessen haben? Oder sagen Sie, es ist nicht der Aufschwung, nenne ich ihn mal, der also ist nicht gerecht verteilt?
Ja, also ich sage mal, wenn Sie heute Deutschland anschauen und sich den Bayerischen Wald angucken und die Einkommen in München angucken und den mit Chemnitz vergleichen, dann werden Sie im Bayerischen Wald ähnliche Einkommen vielleicht haben wie in Chemnitz, sage ich mal. Ja. Und in München sind die Einkommen halt abgedreht. Aber auch die Wohnungsmieten sind abgedreht in München. Das ist einfach das ist eine andere Situation. Und ich glaube, wir können auch nicht erwarten, das erwarte ich Unternehmer auch nicht, dass ich die Gewinne einfahre als Unternehmer in München. Das erwarte ich einfach nicht. Das ist nicht mein Ansatz. Sondern ich sage, ich will mich hier engagieren. Ich will sicherlich auch Geld verdienen. Wir müssen Geld verdienen. Wenn wir investieren wollen, müssen wir auch Gewinne machen. Das gehört dazu. Sonst kann ich keine neuen Maschinen kaufen. Das ist einfach eine Grundlage des Unternehmertums. Und ich muss nicht exorbitant verdienen oder Gewinn machen. Ich will aber eine vernünftige Entwicklung haben. Ich will ein Unternehmen entwickeln dabei. Ich will Mitarbeiter entwickeln. Also man kann damit Dingen zufrieden sein, ohne zu gucken, habe ich das gleiche wie der andere. Das ist ein falscher Blickwinkel.
Warum sind Sie als Unternehmer in Ihre Heimat zurückgekehrt, wo doch ganz klar war, dass Sie da nicht mit den Einkünften rechnen können, wie das in München zum Beispiel oder Hamburg der Fall gewesen wäre?
Also ich habe so eine schöne Story immer. Ich habe recht gut verdient in Wiesbaden, wo ich tätig war, beim Forschungs- und Entwicklungsinstitut der Wirtschaft wohlgemerkt, nicht der Wirtschaft, der Industrie sozusagen. Es war sehr spannend gewesen und ich habe dann mittlerweile auch recht gut verdient, weil ich einen guten Job gehabt habe und es war auch, wie gesagt, ein spannendes Business. Und ich bin dann für ein halbes Gehalt in den Osten zurückgegangen. Also nicht Push-Zulage, sondern Push-Abschlag sozusagen, okay. So hieß das ja dann. Und das war aber okay für mich, weil ich gesagt habe, du kannst jetzt nicht mit deinem Gehalt, das du in Wiesbaden bekommen hast, dir nach Sachsen gehen, das wird nicht funktionieren. Da bist du wahrscheinlich nach einem halben Jahr pleite mit deiner Firma. Ich habe mich, wie gesagt, erst 2 Jahre nach der Wende entschlossen, dann wirklich zurückzugehen. Und dann das mal auf Probe vom Jahr, weil es ja doch ein gewisses Risiko war. Wir hatten gerade in Taunusstein neu gebaut, im Taunus sehr schön, und hatten da ein Haus errichtet vor 5 Jahren dann. Und das war schon eine schwere Überwindung sozusagen. Und nach einem Jahr habe ich meiner Frau gesagt, okay, wir können es wagen. Es wird nicht alles schön sein, aber wir können es ja mal versuchen. Und dann sind wir, gesagt, mit Zack und Pack vom Taunus nach Wiesbaden, nach Chemnitz gezogen.
Das hat sich ja, wenn ich Sie höre, hat sich für Sie ja dahingehend gelohnt, dass Sie es nicht bereuen.
Ja, es war manchmal schwierig, auch für die Kinder schwierig, weil die Anfangszeit war schon ein bisschen deprimierend, aber die Kinder haben sich toll entwickelt, haben das toll gemeistert in den Jahren damals, und heute sind sie alle weltverstreut und sind glückliche Kinder.
Wie entwickelt sich Ihrer Meinung nach Deutschland? Stehen wir an dem Wendepunkt? Wir haben einen unglaublichen Frustrate gegenüber der Politik und auch einen unglaublichen Vertrauensverlust gegenüber den klassischen Medien, die sich auch kritisch beurteilen. Wo stehen wir?
Ja, ich glaube, wir haben so ein bisschen ein Problem, dass wir so in dem Bereich der Kommunikation uns mit Nebenkriegsschauplätzen beschäftigen. Also gerade letzte Woche haben wir ja so ein Thema gehabt, was durch die Presse ging die ganze Zeit. Das hätte man sich auch sparen können, das hätte man einfacher haben können. Andererseits, wenn man politisch dann hinterschaut und sagt, okay, wenn man jetzt harte Maßnahmen ergreift, dann wirkt das wieder auf die Wahlen in Bayern zurück und was alles mal dahinter steht, weil Politik macht auch extrem abhängig zum Teil. Und ich glaube, wir müssen zu einer klaren Linie zurückfinden in Deutschland und wir machen der Politik zu viele Nebenkriegsschauplätze auf.
Das ist, was wäre denn für Sie eine klare Politik? Vermittelt die Politik zu wenig, was sie tut? Mhm. Entscheidet einfach einsam, sodass der Bürger sagt, das hat ja mit Demokratie nichts zu tun, da wird einfach entschieden in verschiedensten Bereichen. Man steigt aus der Atomenergie aus, es wird eine einsame Entscheidung, man öffnet die Grenzen, es ist eine einsame Entscheidung, man nimmt an Kriegen teil, das ist eine einsame Entscheidung, wozu braucht ihr mich noch als Wahl? Und wenn ich mich dann verwählt habe, dann sagt ihr, ich muss Demokratie neu lernen.
Ich finde schon manchmal die einsame Entscheidung von Frau Merkel recht gut, sowohl Flüchtlingspolitik als auch Atomausstieg, ist sicherlich ein bisschen schon für andere dann gewöhnungsbedürftig, weil sie sonst ja nicht so scharf entscheidet im Prinzip. Ja. Aber sie ist natürlich auch, und das ist glaube ich auch wichtig in der Politik, sie ist natürlich auch relativ clever und taktisch aufgestellt. Ich habe sie glaube ich zweimal erlebt und das war immer, muss ich sagen, ist eine ganz, ganz intelligente Frau. Mit einem brillanten Kopf, sage ich mal, und der unwahrscheinlich schnell tickt. Und ich könnte
also mir vorstellen, sie ist nicht die Mutti, wie sie gerne gesehen wird.
Das ist eine völlige Fehlannahme. Die liegt völlig daneben. Und ich glaube, sie ist eben einfach hervorragend für uns dieses Land. Was wir momentan aus der Welt schaffen müssen, ist dieser Knatsch, den wir so haben. Und das ist natürlich in dem Drei-Parteien-System, was wir momentan haben, also CSU, CDU und SPD, das darf so nicht laufen, sage ich mal. Also es ist schon mit der Wahl schwierig genug gewesen, dass das da zustande gekommen ist überhaupt. Und es müsste langsam mit Arbeiten losgehen. Mhm.
Was sehen Sie an der Zeit unter Merkel? Sie ist ja dann fast so lange im Amt wie Kohle, vielleicht sogar bald dann noch länger. Was sehen Sie kritisch? Also der Ostdeutsche sieht in ihr ja nicht eine Vertretung.
Ja, ich halte sie wirklich gut. Ich halte sie wirklich gut. Weil wir brauchen doch, glaube ich, keine polternden Politiker, sage ich mal, die sich jeden Tag über irgendwas ereifern und irgendwelche Nebenkriegsschauplätze aufmachen. Wir brauchen Leute, die strategisch denken und richtig vorausdenken. Und ich glaube, den Kopf hat sie dazu. Wir müssen einfach, die Mannschaft muss noch ein bisschen ausgerichtet werden.
Und wie finden Sie Ihre Energiepolitik, die ja doch nicht aus der Kohle komplett aussteigt und trotzdem die großen Energieversorger pusht und den kleinen Bauunternehmer, der in so etwas hier investiert, nicht gerade um die Arme greift? Sie haben da jetzt keinen direkten Draht, so wie RWE oder so.
Sie können nicht verlangen, man kann nicht verlangen von gewissen Leuten, die an der Spitze stehen, dass sie sich um alles Detail kümmern. Die große Linie muss stimmen, sage ich mal. Und das Gefühl habe ich nach wie vor, muss ich einfach sagen, das Gefühl habe ich und das, wie gesagt, ich habe Frau Merkel irgendwann, ich überlege mal, das war Mitte der 90er Jahre mal kennengelernt, am Abend in Freiberg, irgendwo im politischen Abend gewesen und verfolge das seit vielen, vielen Jahren mehr oder minder aufmerksam wohlgemerkt, natürlich, mir fehlt ja die Zeit auch dazu, aber ich glaube, das ist eine gute Sache für Deutschland, dass sie in den letzten Jahren geleistet hat, dass ihr nicht alles gelingt und dass man vielleicht auch was vorwerfen kann, das eine oder andere. Das mag sein, politisch wohlgemerkt, aber ich glaube, sie hat eine klare menschliche Haltung auch und das ist ja wichtig in der Politik auch.
Herr Hinzen, wenn Sie die Weltnachrichten anschauen und sehen, wo überall Energiekriege toben und dass die Bundeswehr sich inzwischen an 17 Standorten befindet und dort Dinge tut, die mit dem Völkerrecht letztendlich nicht in Einklang stehen, was geht Ihnen da durch den Kopf? Sie haben Kinder. Ist das der richtige Weg, den Deutschland geht und das unter Verantwortung verkauft? Oder ist das?
Also die 17 Standorte kenne ich jetzt nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber ich weiß, dass wir an vielen Stellen unterwegs sind in der Welt.
Von Afghanistan bis Mali.
Ja. Ich hoffe mal, dass das an diesen Standorten wirklich, und ich kriege zu wenig Detailinformationen dazu, aber ich denke, weil gerade was Afghanistan betrifft, ist es ja auch viel Aufbauhilfe gewesen. Man hat ja versucht, auch die Deutschen gerade haben ja versucht, im Gegensatz zu den Amerikanern sozusagen, dort Aufbauhilfe zu leisten und eben auch zu versuchen, einfach Kontakt zu kriegen und zu unterstützen, dass es eben vorangeht, weil Krieg alleine bringt uns ja nicht weiter, sage ich mal, oder Kämpfe allein bringen uns ja nicht weiter gegen Taliban oder sonstige. Es geht ja darum, dass die Menschen für sich die Demokratie erkennen sozusagen. Und das ist ja ein Prozess, der braucht einfach. Und man kann, glaube ich, und das ist, glaube ich, die Grundsatzfrage, ob man Ländern, die aus einem gewissen Niveau der Entwicklung kommen, ob man denen Demokratie einfach überstülpen kann. Das halte ich für ja, noch nicht so hochförmig trainiert. Und ob das funktionieren kann, weiß ich auch nicht so richtig.
Man versucht, der andere muss das auch wollen.
Ja, es muss entstehen. Es muss auch das Bewusstsein für Demokratie wachsen. Das ist einfach, das ist ja ein Prozess. Der muss ja im Kopf stattfinden. Der findet ja nicht auf der Straße statt. Das muss im Kopf stattfinden. Mhm. Und wenn ich ein hierarchisches System habe und vielleicht auch ein Glaubenssystem, was da noch im Wege steht vielleicht, wenn ich an Khomeini denke oder sowas, da muss man einfach schauen, ob man mit Demokratie was erreichen kann. Aber ich denke, immer die nächste Generation sozusagen nimmt das ja am ehesten auf, die ist ja meist fortschrittlich sozusagen. Man kann eben nur hoffen, dass die jungen Leute in den Ländern eben auch den Draht und das um die Kommunikation, die man im Internet heute hat, das erkennen, dass Demokratie eben die Lebensform ist, die möglicherweise die Staaten am weitesten, friedlich am weitesten bringt. Und man wird nicht alle bewegen können dazu.
Sie sind in einem System groß geworden, da hat die Partei immer recht gehabt, da gab es die Aktuelle Kamera, dann haben sie rübergemacht, da hatte dann AD und ZDF immer recht und jetzt haben wir das Internet. Was werfen Sie denn eigentlich den klassischen Medien vor? Oder sagen Sie eigentlich, gibt es da nichts vorzuwerfen?
Nee, ich werfe mir nichts vor. Ich muss einfach schauen, ob Medien... Ich bin, wie gesagt, weit weg von Medienschelte, das ist überhaupt nicht mein Thema. Man muss einfach schauen, dass man eben ausgewogen berichtet. Und,
das tun Sie nicht?
An dem Montag, wo dieses Konzert, dieses große Konzert mit 65.000 Besuchern in Chemnitz, bin ich abends nach Hause gefahren gegen 19:30 und habe eine Stunde gebraucht durch Chemnitz durch, weil alles voll war, alles fröhlich war. Ich war begeistert davon, wie friedlich, fröhlich die Menschen dort gefeiert haben und das war fantastisch gewesen. Und die Atmosphäre ist sicherlich auch im Fernsehen mal gekommen, aber die Breite sozusagen, also wenn ich eine Schlägertruppe habe, die da durch Chemnitz zieht, die kriegt wesentlich mehr Presse als das, was dann positiv läuft. Und vielleicht muss man ja auch als Presse noch ausgewogener berichten, um eben auch zu zeigen, dass die anders denken, mehr sind. Also die sozial und demokratisch denken, mehr sind als die da krölend und mit Schlägermanier durch die Stadt laufen.
Also die Mehrheit in diesem Land weiß sich zu benehmen und ein großes Herz und versteht auch die Zusammenhänge.
Davon gehe ich aus, ja.
Lassen Sie uns die Zusammenhänge bezüglich der Innereien in diesem Haus mal anschauen. Gerne. Wir gehen gleich mal rein, schauen uns das an, durch alle Etagen, ganz toll gemacht. Aber auch noch einen Blick drumherum, weil ich finde das Haus vor allem auch von außen wahnsinnig sexy.
Danke,
vielen Dank. Hansen, lassen Sie uns mal einmal einen Kreis drehen.
Ja? Machen wir.
Hat das Haus eigentlich einen Namen? Und so einen Spitznamen?
Energetic Cube.
Das
Cube.
Ist klar.
Sie nennen es Cube. Cube, ja, genau.
Wir stehen ja jetzt hier so am Hang. Man sieht ja auch, dass es am Hang gesetzt wurde.
Ja.
Und es sieht ja so ein bisschen aus, als wenn es weggekippt wurde. Das ist natürlich ein optischer Trick.
Richtig, ja.
Das Haus ist schon gerade, aber dann hat man eine Fläche ein bisschen...
Also innen drin hat es natürlich gerade Flächen zum
ist
Laufen,
so?
Klar. Aber außen ist es, wie gesagt, ein kippter Würfel.
Mhm. Und warum das Holz hier so verbaut, wie das verbaut ist?
Gibt's da einen Grund? Es gibt einen einfachen Grund, weil das Regenwasser ablaufen kann nach in die Richtung. Das heißt, das Regenwasser, was hier auf die Fassade, also die Westfassade, kriegt den meisten Regen ab im Winter und im Herbst, kann das alles ablaufen.
Mhm. Auch die Fenster sehen Sie, laufen so ein bisschen konisch zu.
Ja.
Hat das auch einen Grund?
Wir verzichten auf Fensterläden, aber der Wind, der sich sozusagen in das Fenster hineindrückt vom Westen her, mit der Schräge erhöht sich der Winddruck und trägt den Schnee wieder raus zum
Großteil. Also so ein Wirbel, der dann den Wind...
Genau, wir haben wenig Schneeauflage hier ohne Fensterläden.
Mhm. Wie viel schneit es denn hier so?
Ja, bis 2 Meter haben wir schon gehabt hier.
Das heißt, das Fahrzeug bleibt unten stehen und dann diesen hier zum Haupteingang?
Wir gehen mit Schneeschuhen hoch zum Teil.
Okay. Lassen Sie uns mal zum Haupteingang gehen.
Ja.
Was ist das?
Das ist ein Tauchbecken.
Tauchbecken?
Tauchbecken. Was? Für die Sauna. Nach der Sauna geht man hier rein.
Ach, da drin ist eine Sauna. Da
kann
man sich da.
Okay. Ja, genau.
So, wenn man sich das hier anschaut, das erinnert mich ganz stark an die Skihütten, die ich regelmäßig aufsuche.
Ja.
Und das ist wohl auch Vorsatz, dass es so gebaut ist.
Genau. Soll das Wetter abhalten für das Holz.
Ja.
Und dass man nicht im Regen steht oder im Schnee steht, wenn man hier rein möchte.
Guck mal, automatisch nach oben hat noch ein bisschen andere Akustik. Sind Sie ein Bergfuchs oder ein Skifahrer, ein Kletterer, dass Sie das so gemacht haben?
Ich fahre gerne Ski, ich mache gerne Sport in jeder Art und Weise, aber Kletterer bin ich leider noch nicht.
Mhm.
Kommt vielleicht noch.
Was ist das für Holz?
Lärchenholz.
Okay. Unbehandelt, ohne Chemie?
Unbehandelt, nur gesägt. Säge raus, Lärchenholz.
Und das, was hier rumliegt, das ist das Holz, was hier abtrocknet und dann später...
Selbst gehackt und selbst gestapelt.
Sie haben das gemacht?
Ja, genau.
Aber selbst gehackt könnte ja auch die Frau sein.
Ja, das haben wir noch nicht geteilt, die Arbeit.
Okay, lassen Sie uns mal da runtergehen.
Okay.
Das ist der Haupteingang, kommen wir noch dazu.
Gehen wir da hier durch.
Gehen wir hier durch, okay. Also hier zum Haus zu Fuß zu kommen, ist ja auch schon Sport. Hier sehe ich Tomatenanbau.
Ja, die werden aber nicht mehr so richtig reif wahrscheinlich dieses Jahr.
Okay. Hier sieht man das jetzt nochmal, so ein kleiner Cube für einen großen Cube.
Ja, das ist der Skiraum und Abstellraum so für die Technik und dergleichen mehr.
Ja. Und durch die Steine eingefasst. Ja?
Ja.
Auch hier sieht man so ein bisschen Beton, also toll. Also ich finde, dass sich das mit der Landschaft auch von wie es so abgerockt wirkt, dass sich das gut verträgt.
Ja, ja. Mhm. Also wie gesagt, es ist schon etwas interessante Bauweise, auch mit den Fenstern, mit den kleinen Fenstern. So, das ist einfach auch so gehalten, dass man zwar gut Licht drin hat, aber auch so diesen Hüttencharakter auch wieder hat. Ja.
Und dann sehe ich ja auch hier Metall verbaut, oben mit diesen, dass der Schnee nicht runterfällt, ne?
Ja, das ist ein Grund. Und der zweite Grund ist natürlich, wir haben ja Stürme hier oben. Das wird auch nochmal festgehalten durch dieses Metall sozusagen. Mhm. Wir haben ja doch relativ starke Stürme zum Teil hier oben. Und ja, das ist nochmal eine Sicherung des Daches auch.
Hier sieht man auch den Hang. Und dann lassen Sie uns nochmal hier runtergehen, weil das finde ich auch einen sehr schönen Blick.
Jetzt sieht man auch den Fichtelberg da oben, jetzt gibt es ein Fichtelberghaus und die Schwebebahn.
Die älteste Schwebebahn ist hier, ne?
Älteste Schwebebahn Deutschlands ist hier am Fichtelberg, ja.
Okay, und ich finde, dass von hier aus das wirklich fantastisch aussieht. Ja. Also auch diese grüne Fläche, also mitten in der Pampa, muss man sagen, ne?
Fast, ja. Trotzdem noch erreichbar.
Mhm. Wenn man hier sich aufhält, ich gehe davon aus, dass Sie ab und zu Zeit finden, 70 Kilometer von Chemnitz, um hier zu arbeiten, nachzudenken oder auch mal gar nichts zu tun. Macht das was mit einem, dass man in so einem Haus wohnt, in so einer Landschaft?
Also man genießt den Abstand da deins, man hat Ruhe und man kann auch, ich nehme mir viel Arbeit mit hier hoch fürs Wochenende, immer wenn ich hier oben bin. Weil da kann ich ganz ruhig arbeiten, über neue Ideen nachdenken, dafür ist die richtige Atmosphäre und man ist nicht eben im Tagesstress drin. Deshalb ist es für mich auch, wie gesagt, erholsam zugleich bei der Arbeit.
Mhm. Lassen Sie uns reingehen. Wie gesagt, drin, es hat mich unglaublich daran erinnert, in einer Hütte zu sein. Hier Brandenburghaus im Matterhorn-Region.
Okay, schön.
Lass uns einfach reingehen, ja?
Alles klar.
Ich möchte jetzt kein Kameramann sein, es wäre mir wirklich zu kalt. Werfen wir einen ganz kurzen Blick in jeden Raum.
Gerne. Ich lasse Sie gern vor.
Schlafzimmer?
Ja, ich gehe vor. Okay. Das Schlafzimmer sozusagen hier. Eins der Schlafzimmer.
So, das ist eins der Schlafzimmer. Schöne Kombination mit Holz verkleidet und Beton. Bewusst gewählt, ich finde, dass das toll passt. Wie hoch ist die Decke?
Die Bette ist 2,50 etwa.
2,50. Und das ist hier Industrieparkett?
Industrieparkett, genau.
Okay, ja. Schlafzimmer 1.
Müssen wir noch beziehen, ansonsten ist okay.
Schlafzimmer 2.
Genau, das ist Schlafzimmer 2.
Also das Dach letztendlich.
Das Dach, genau. Und man sieht es ja auch innen drin. Das ist die Fassade aus Solarthermie und dann das Dach von hinten für das Blechdach.
Wenn wir ins Wohnzimmer wollen, müssen wir runter. So, das ist das Wohnzimmer. Den Blick erkenne ich nämlich. Und dann müsste hier rechts der Speicher sein.
Genau, da ist der Speicher. Versteckt hinter der Holzwand. Und die ganze Technik, die man braucht, so viel ist es nicht, aber... Und was man vielleicht sehen kann, wir haben überall 80 Grad jetzt drin im Speicher. Also wir haben hier im Prinzip da 80 Grad, da 80 Grad. Der Speicher ist vollgeladen für den Herbst und Winter diesen Jahres sozusagen.
12.000 Liter Wasser.
Genau.
Das Gebäude hat keinen Keller.
Nein.
Das heißt, dieser Tank ist jetzt nach oben verbaut, geschickt, getarnt.
Geht bis hoch ins Dachgeschoss mit Ausdehnungsgefäßen, die man noch braucht dazu. Und das ist dann alles sozusagen überall abgeschlossen sozusagen, dass man ihn nicht sieht an der Stelle.
Und dieser Ofen kann diesen Raum heizen, heizt aber gleichzeitig auch das Wasser auf, falls das mal zu kalt sein sollte.
Der Ofen hat 15 kW, das ist eine ganze Menge, das braucht das Haus gar nicht. Aber wenn man ihn anheizt, gehen 5 kW in den Raum hinein und 10 kW auf den Speicher sozusagen. Wir haben immer beides sozusagen bedient sozusagen.
Wenn Sie das im Winter anmachen, eher aus nostalgischen Gründen oder weil es wirklich zu kalt ist?
In der Regel wirklich nur, wenn wir es mal brauchen. Aber auch eben einfach aus Gemütlichkeit. Mhm. Während das Holz, was wir draußen gesehen haben, wird dann hier reingestapelt. Wir brauchen so etwa 1 bis 2 Raummeter pro Jahr. Also eine ganz geringe Menge im Verhältnis zu dem ganzen Haus und machen es einfach aus Gemütlichkeit auch an.
Mhm. Machen Sie hier bitte die Tür zu, damit wir uns diesem aktuellen Fernsehprogramm widmen können.
Mache ich gern.
Weil das ist nämlich atemberaubend. Wir schauen hier in die Grenzregion und sehen da drüben noch den Turm.
Mhm. Das ist ein Funk- oder Fernsehturm, der sitzt auf dem Keilberg oben und versorgt alle möglichen Leute mit Informationen sozusagen.
Und dann fängt da auch ein Skigebiet an, wenn ich das richtig sehe. Ne?
Und
da
sieht man ein Skigebiet, genau, und man hat dann die Pisten vor sich. Wenn man nachts rausschaut, sieht man die beleuchteten Pisten im Teil beim Nachtskifahren. Das ist ein tolles Bild, was man da sehen kann.
Herr Hinzen, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie Zeit gefunden haben, weil Sie leiden ja auch nicht unter Arbeitslosigkeit und uns dieses Projekt gezeigt und auch für diese Technologie Werbung gemacht. Ich finde es ganz hervorragend, vor allem es ist schade, dass es nur 1500 Häuser gibt in Deutschland. Es sollten mehr sein, weil das ist die Energiewende und das unterbricht auch die Ressourcenkriege und damit kann jeder ein Stück dazu beitragen, Friedenspolitik zu machen. Finde ich wirklich fantastisch.
Ich danke Ihnen fürs Kommen, weil wir haben natürlich die Schwierigkeit, diese Ideen mit wenig Geld zu verbreiten, ganz einfach. Und sind wir jeden Beitrag dankbar, der über Solarthermie, Solararchitektur, solares Bauen berichtet, weil Das ist einfach schwierig und das kostet gerade kleine Firmen enorm viel Geld, wenn man da was bewegen will. Insofern herzlichen Dank, dass Sie da gewesen sind oder dass Sie da sind und vielleicht das auch für uns dann ausstrahlen mit. Freuen wir uns.
Herr Hinzen, vielen Dank als Erfinder und Vorstand bei Faser. Sie sind ein Macher und ich kann euch nur raten, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Unter anderem unter dieser Homepage unten eingeblendet, aber sich überhaupt mit Energie, Ressourcenverbrauch und Energiekriegen zu beschäftigen, weil jeder kann ein bisschen was tun. Er muss nicht gleich bauen, er muss nicht gleich sanieren, aber er kann vielleicht in seinem Umfeld, wo Leute darüber nachdenken, dafür Werbung machen und sagen und selbst Anstifter für Macher werden, bevor er selbst ein Macher wird. Das war eine weitere Ausgabe von Die Macher mit Herrn Hinzen von der Firma Faser aus Chemnitz. Mein Name ist Ken Gebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch.